Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und willkommen zur Review zu Double or Nothing 2023 mit dem David. Hallo David.
Hallo.
Und dem Markus. Hallo Markus.
Hallo.
Und natürlich mit mir, ich mache hier heute den Olf und zwar ich bin's, der Kai. Ja, wir haben wieder ein sehr langes, obwohl gar nicht so lang wie sonst, haben wir schon gerade drüber gesprochen, mit 4 Stunden sogar fast humanes AEW-Event gehabt, wenn wir an so 5-Stunden-Klopper denken. Und ich finde, man hat gemerkt, dass das Hype-Level nicht so mega hoch war bei vielen. Also es gab zwar Matches, auf die man sich gefreut hat, aber es ist immer noch so ein bisschen nicht auf dem Level, auf dem es mal war. Wie ist es jetzt bei euch im Vergleich zu eurem Hype-Level und mal so ganz grundlegend, wie euch das Event abgeholt hat dann, David?
Ja, ich gehörte ja zu den wenigen, die halt schon gehypt waren. Also jetzt nicht bis zum Erbrechen, aber man hat in der Preview gehört, es gab halt viele Matches, auf die ich richtig Bock hatte. Wie ich das jetzt sehe, ich sag mal so, das ist auf jeden Fall die schwierigste Review, die ich jemals hatte, weil du hast bei Pay-Per-Views ja immer, oder generell bei Wrestling, eine gute Crowd kann ein Match deutlich besser wirken lassen. Eine schlechte Crowd kann ein gutes Match runterziehen. Und das hier war mit Abstand die schlechteste Pay-Per-View-Crowd, die wir je bei AEW hatten. Und deswegen ist das so schwer, sich nicht beeinflussen zu lassen. Also ich bin sehr zufrieden rausgegangen am Ende, gerade wegen dem Ende. Aber es war halt schon so, dass wir zwischendrin, also ich saß mit Sarah zusammen auf der Couch, uns halt klar machen mussten, das ist gerade richtig gut, aber die sind halt leise. Und beziehungsweise, das heißt leise, die saßen halt nur da und haben auf ihr Handy geguckt. Und das war es. Also deswegen, ich bin glücklich, aber es ist sehr schwer zu bewerten.
Wie ist es bei dir, Markus?
Ja, also gehypt bin ich eigentlich fast immer. Also ich glaube, ich war noch für jeden Pay-Per-View von AEW gehypt, weil die einfach normalerweise immer gut abliefern.
Aber es gibt ja gehypt und gehypt.
Also es war sicher weniger teilweise als in der Vergangenheit schon. Wobei gerade beim Four-Way, also da bin ich mal davon ausgegangen, dass die abliefern, das haben die auch gemacht. Beim Anarchy in the Arena war sowieso klar, was man etwa bekommen wird. Und ich sage mal, so ungefähr die Hälfte der Matches, die wollte ich auch tatsächlich gerne sehen. Also von daher war mein Hype-Level ganz gut. Und ich muss sagen, ist auch das, was ich mir erwartet habe, fast alles eingetroffen. Ich bin aber bei euch, die Crowd war ja, furchtbar. Ich habe es ein bisschen verglichen schon mit einer New Japan-Crowd während der Pandemie. Also die sind irgendwie, keine Ahnung, warum die sind ja schon mittwochs bei Dynamite nicht wahnsinnig mitgegangen. Ja, das hatten wir in der Vergangenheit aber schon öfter, wo wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir gleich im Start. Dynamite war nicht so toll, Pay-Per-View-Crowd hat dann gut funktioniert. In dem Fall war es leider tatsächlich so, dass die auch eher ruhig und nicht wahnsinnig begeisterungsfähig waren.
Ja, das fand ich nämlich auch relativ schade. Also hat man auch noch, glaube ich, gleich bei verschiedenen Matches, wo man dann nochmal gesondert drauf eingehen muss. Ihr habt aber, glaube ich, habt ihr beide komplett live, also Markus sowieso immer natürlich, ne, alles intravenös reingeballert. David, hast du komplett live geschaut oder hast du irgendwann aufgehört und den Rest dann morgens nachgeguckt? Ich weiß das gerade gar nicht.
Nee, ich war so wach und auch so unterhalten, dass ich halt wirklich durchzog. Und ich habe auch mit Markus geschrieben, habe meinen Frust über die Zuschauer ausgelassen. Da bin ich auch irgendwie komplett bei ihm, als er sagte oder ein bisschen schrieb, dass man vielleicht mal sich die Gedanken machen sollte, ob man das halt immer in derselben Stadt machen muss. Weil ich finde, Vegas ist für mich gestrichen erstmal. Ich würde das wegnehmen, weil es einfach so viel kaputt gemacht hat.
Ja, das ist halt, ist echt schwierig. Also ich finde, Vegas wird sich ja prinzipiell sogar anbieten, für Leute zu sagen, ich flieg da mal rüber, weil, also du fliegst halt nach Vegas einfacher als irgendwie nach Oklahoma oder sowas, ne? Ja, weil es einfacher anzufliegen ist. Aber trotzdem merkst du, dass das nicht diesen Effekt hat, dass da jetzt so eine Party-Crowd ist oder so.
Das Problem ist einfach, exakt der gleiche Pay-Per-View mit den gleichen Matches und denselben Sachen, die passiert sind in Chicago, in Kanada oder sonst was. Und du würdest hier wahrscheinlich gerade sitzen und sagen, oh mein Gott, das war so krass.
Weiß ich nicht.
Also nein, aber halt so von der Stimmung her, du hättest halt gar keinen. Die großen Sachen hätten sich größer angefühlt. Und die Sachen, die so gar nicht schlecht sind, sondern halt einfach normal Wrestling,
hätten sich besser angefühlt.
Hätten sich viel besser angefühlt, weil du hast halt gemerkt, sobald es normales Wrestling war und halt nicht, wir machen einen Tisch kaputt, einen Leiter kaputt oder irgendwas kaputt, was abseits von normalem Wrestling ist, da gab es mal eine Reaktion, aber sonst nicht.
Ja, das stimmt natürlich. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt dann auch direkt in die einzelnen Matches reingehen und mit den Bayern starten, nochmal hier natürlich der Hinweis auf Patreon und oder auf Steady. Da kriegt ihr jetzt zum Beispiel diese Woche auch noch die Review zu NXT Battleground und auch immer ganz viel verschiedenen anderen Content. Wir haben unsere Watch-Alongs, wir haben eine Holzbart, wir haben das Magazin, was immer so die aktuellen Geschehnisse in der Wrestling-Welt abdeckt. Also da sehr, sehr viel Verschiedenes. Könnt ihr gerne reinschauen. Und dann am Wochenende gibt's noch den Fragen-Podcast. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein mit dem Buy-In. Da hatten wir die Hardys und Hook gegen Ethan Page und die Guns. Und dann geht es ja um die Geschichte. Erst hatte Ethan Page einen Vertrag von Matt Hardy. Jetzt hat dann eben Matt Hardy die Chance, den Vertrag von Ethan Page zu gewinnen. Ich sage jetzt mal ganz knallhart, die Story ist da. Ne? Immerhin hat es eine Story für ein Buy-In-Match. Aber so wirklich invested ist man da ja auch nicht. Die wurde ja auch eher so ein bisschen, wenn überhaupt, dann mal bei Rampage und bei Dynamite weniger erwähnt und so. Also da ist viel abseits passiert, sage ich jetzt mal. Das Match selbst, wie ging es euch damit, Markus?
Ja, also war für mich ein guter Party-Opener. Es war auch das erste Mal, dass wir Jeff Hardy wieder im Ring gesehen haben, nach fast einem Jahr. Mhm. Hook haben wir auch eher nur sporadisch gesehen in letzter Zeit, also gerade auch in der Storyline mit Ethan Page. Und ja, war ein schönes Party-Match und war gut zum Reinkommen. Hat auch ein bisschen in der Halle gezogen, aber da hat man auch schon gemerkt, das Publikum ist da nicht ganz so am Ausrasten, wie man es sonst bei seinem Jeff Hardy-Redebüt vielleicht irgendwie sich erwarten würde.
Ja. Dann halt noch mit dem mit Whisper in the Wind, wo er abgerutscht ist, was fies aussah und dann, glaube ich, dann doch nicht so schlimm war, wie man erst dachte. Also da hatte ich kurz Panik. Also ich finde, hat man sowieso wieder gemerkt, dass Jeff Hardy wirklich sehr stark den Moment verpasst hat, sein Moveset irgendwann mal schon vor 8 Jahren anzupassen. Da ging es mir nicht ganz so gut mit Jeff Hardy zu sehen. Wie ist das bei dir, David?
Es war okay. Es war aber für mich halt nicht mehr als das. Ich weiß nicht, ob es anders gewesen wäre, wenn die Crowd mehr abgegangen wäre. Aber es war für mich, also erstmal die Ansetzung für den Match ist halt problematisch dahingehend, weil die Geschichte ist für mich eigentlich schon beendet gewesen. Man hat sie aber jetzt halt weitererzählt. Man zieht es halt länger und das ist dann immer schwierig, dann da emotional invested zu sein. Es war für das, was es war, okay. Auch die Platzierung war eigentlich das, was wir auch in der Preview vorher gesagt haben, dass es halt in der Pre-Show kommt. Hat nicht wehgetan, war unterhaltsam. Es war mir ein bisschen zu lang, gebe ich ehrlich zu. Aber das Ende war vorhersehbar und die Hardys hatten jetzt mal wieder einen Pay-Per-View-Auftritt. Eigentlich Pre-Show-Auftritt. Und hab Hook gesehen.
Buy-In-Auftritt.
Ja, Ethan Page war für die Comedy ein bisschen zuständig. Und mit den Guns kann ich halt nicht viel anfangen. Deswegen war halt einfach mein Problem, da richtig reinzukommen. Aber es dudelte so hin, es tat nicht weh. Und danach war ich jetzt auch nicht unglücklich und auch nicht happy.
Ja, ich fand's auch, war okay. Ne? Und mit 15 Minuten sogar schon fast lang für ein Buy-In- bzw. Kickoff-Show-Match. Ja, Matt Hardy hat jetzt den Vertrag von Ethan Page. Ist aber auch alles nicht so super wichtig. Immerhin hat es eine Storyline gehabt. Egal, ich würde sagen, wir gehen in die Main Card. Da geht es nämlich direkt los mit der Blackjack Battle Royale um den International Championship. Und hier, was mir gefallen hat, war, dass wir verschiedene Storylines hatten, die man immer mal wieder so ein bisschen durcherzählt hat. Wir hatten zum Beispiel diese eine große Phase mit den Luchas, nenne ich es jetzt einfach mal, mit Commander, Bandido und den Lucha Bros zum Beispiel. Dann die Sache mit Keith Lee und Swerve, beziehungsweise mit Brian Cage hattest du noch. Dann einmal kurz mit den Best Friends. Also man hat versucht, verschiedene Sachen zu... Dann hattest du noch die Big Bill-Sache, den Namen, den ich immer noch hasse, mit Hingabe. Also da hat man schon versucht, das interessant zu erzählen und auch Storylines in der Battle Royale zu präsentieren. Also ich fand es deswegen eigentlich ganz spaßig, auch wenn mich gestört hat, dass es teilweise so wirkt, als würden Leute draußen warten und erst dann später reinkommen. Weil im Endeffekt packt halt alle in den Ring, ist ja eine Battle Royale und nicht yo, Swerve und Brian Cage warten einfach und gucken, was passiert und können dann einfach später reingehen. Das finde ich so ein bisschen blöd. Wie war das bei euch, David?
Das hat mich nicht gestört, weil ich das einfach von Royal Rumbles auch schon viel zu oft gesehen habe, dass halt Leute nicht in den Ring gegangen sind. Ich gebe zu, es war für mich sogar mit die beste Battle Royale, die wir bislang bei AEW gesehen haben, weil die haben oft nicht die Qualität gehabt. Ich fand eben das, was du gesagt hast, richtig gut, dass es halt wirklich Phasen gab, die ja auch im Kontrast zueinander standen. Also die Mexiko-Phase, die war halt sehr spektakulär. Danach ging es halt eher ums Eingemachte. Es gab auch mal eine brutalere Phase. Das Match, also ich fand es echt gut, aber ich war zeitgleich halt sehr sauer und Entschuldigung, wenn ich es halt wieder erwähnen muss, weil bei dem Match hast du halt gemerkt, wie sehr die Crowd halt diese Momente eigentlich kaputt gemacht hat. Ich meine, wenn Keith Lee auf Swerve trifft, wie er auf der Couch steigt, so, oh ja, endlich, aber du hast halt nichts gehört. Und es wurde halt gar nicht wahrgenommen, aber dabei war diese Phase oder diese Sequenz richtig, richtig gut.
Aber gerade die Konter da fand ich super stark, wie die sich ausgekontert haben.
Genau, dieses, ey, ich kenne dich, wir waren in einem Team und die Kontern, die sahen richtig gut aus. Und so ging es mir halt bei allen Sequenzen, die eingebaut wurden, was ich ja möchte bei der Battle Royale. Ich möchte halt nicht dieses, alle liegen rum, sondern ich möchte unterhalten werden. Und dass die halt immer im Zentrum vom Ring auch stattgefunden haben meistens. Mir hat's richtig Bock gemacht, aber mir hätte's halt viel mehr Bock gemacht, wenn halt dieses Feedback gekommen wäre und das Finale, also die Final Four, die Konstellation hat mir gefallen. Das war absolut, wo ich sag, ja, passt. Und die Finalphase von Orange Cassidy mit Swerve, das war einfach nur krank gut. Das hat so Bock gemacht und das Finish, ich fand das großartig.
Markus?
Ja, also wir hatten ja auch noch Ricky Starks drin, Jay White.
Stimmt, ja.
Juice Robinson, also die haben auch ihre Geschichte weitererzählt. Da ging es ja dann auch noch nach
dem
Titelmatch ging es auch noch Backstage weiter. Dustin Rhodes war noch drin, der hatte auch noch so eine Geschichte, Tag Team mit Keith Lee. Also mir hat es gut gefallen, mir hat es ein bisschen erinnert an so die frühen Royal Rumbles, wo man auch sozusagen diese Battle Royals immer genutzt hat, um eben diese Storylines weiterzuerzählen. Das fand ich ganz gut. Also hat mich gut unterhalten, ging knapp über 20 Minuten. Und genau, am Schluss, wen hatten wir? Dann hatten dann Orange Cassidy, Penta, Big Bill
und
Swerve, genau. Und gerade so diese Finalsequenz dann mit Cassidy und Swerve, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also da sah sie wirklich kurzzeitig so aus, als wäre Cassidy da eliminiert schon fast. Hätte ich ein bisschen schade gefunden, weil ich finde diesen Run absolut großartig im Moment. Also das ist eigentlich die beste Titelregentschaft, die es bei AEW derzeit gibt, weil er einfach jede Woche wirklich starke Matches abliefert. Hätte ich ein bisschen schade gefunden, wenn er da bei der Battle Royale verloren hätte. Hat aber dann sich gegen Strickland noch durchsetzen können in Orange Cassidy-Manier. Also waren beide auf dem Apron. Er hatte dann noch angesetzt, kurz zum Orange Punch. Hat sich dann aber dagegen entschieden und hat
einfach
die Hand weggekickt von Swerve, der sich noch festgehalten hat am Seil. Hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen Orange Cassidy International Title Reign bekommen.
Ja, also bin ich komplett dabei. Ich mochte es auch, wie man hier Big Bill präsentiert hat. Man kann das nicht sagen, ohne dass es dumm klingt. Also,
es klingt super dumm. Ich finde auch schön, dass die Kommentatoren drauf eingehen. Warum heißt er eigentlich Big Bill? Weil er groß ist.
Er heißt Bill und ist groß.
Ja, vorher war es halt Big Cass, dann war es halt Cass und war groß.
Ja,
aber Big Bill ist er natürlich.
Die Alliteration macht es halt noch blöder irgendwie. Also, aber auch da, ich mochte, wie man den präsentiert hat, wirklich auch als Gefahr, passt natürlich auch die Größe dann in der Battle Royale. Aber das war ganz stark, der hat auch seine Eliminierung bekommen. Und ich finde auch, da hat man auch so ein bisschen gezeigt, mit einem Big Bill und einem Swerve, also die können super gut funktionieren, aber die sind in so dummen Stables gefangen. Also weil auch
dieses... Ja, in Comedy-Stables ein bisschen.
Ja,
dieses... Die du halt nicht ernst nimmst als Fan.
Dieses Affiliated-Ding von Swerve, das ist auch wirklich blöd. Also ganz ehrlich, ich finde, alleine hätte der irgendwie viel mehr Ausstrahlung, also mit seiner Gruppe, das finde ich auch ganz schrecklich. Und Big Bill ist auch eher nur so der Henchman. Ist ja auch okay, aber auch das ist halt, ja, geht schon ein bisschen in Richtung Comedy, beziehungsweise in so ein Stable, was man nicht ernst nehmen kann, was ich recht schade finde. Trotzdem hier die ganzen Stories, die sie erzählt haben und auch das Ding gegen irgendwie, wie Markus schon gesagt hat, 22 Minuten, das hat sich nicht so angefühlt. Das war spaßig. Man hatte wirklich diesen, ich nenne es mal Nearfall, auch wenn es effektiv keiner ist, aber dass man wirklich dachte, Swerve gewinnt am Ende doch noch und damit haben sie wirklich 2-3 Mal gespielt. Das fand ich ganz gut, habe ich dann auch gefreut, dass Cassidy verteidigt hat, weil ich finde die Regentschaft auch spaßig. Ist sogar ein ziemlich fieser Take zu sagen, dass das die beste Regentschaft ist, aber es stimmt halt einfach, wenn man ehrlich ist. Und wirklich, ich hatte damit eine gute Zeit. Ich fand, das war ein super guter Opener und ich würde sagen, damit können wir direkt zum nächsten Match kommen. Und zwar hatten wir da Chris Jericho gegen Adam Cole. Und weil wir es schon angesprochen haben, möchte ich es diesmal auch direkt aufgreifen.
Danke.
Es ist mir, also das mit der Crowd, habe ich gesagt, ja, okay, ne, ist halt nicht so dabei, Chat nicht so gut bei einer Battle Royale, ist ja auch viel durcheinander, ne? Dann sagen die einen, ich bin für den, die anderen sind für den, okay. Aber ich weiß nicht, wann zuletzt Judas so schlecht angekommen ist.
Das ist Adam
Cole's Entrance. Ja, also ich war wirklich schockiert. So, Mann, du hast einen Job und also das, ich fand David schrecklich.
Es war absolut grausig und bei den Entrances, erst was Sarah gesagt hat, ist der Ton zu leise? Und ich meine so, nee, guck mal, ich drehe auf, die sind einfach so leise. Da kommt gar nichts. Und das Problem ist halt, diese Fehde, beziehungsweise diese Match-Ansetzung, die war ja von dem Storytelling her richtig gut. Das ist eine sehr persönliche, intensive Fehde, wo ja eigentlich du als Fan normalerweise, auch wenn es wrestlerisch nicht mega sein wird, was du erwartest, aber du weißt, emotional bin ich eigentlich drin. Und so ein Match müsste eigentlich auch davon leben. Und bei den Entrances haben, ja, wir saßen nur auf der Couch und haben gesagt, oh Mist, das könnte richtig nach hinten losgehen.
Markus, wie hat dir das gefallen? Das Drumherum und generell auch dann der Match-Anfang?
Ja, beim Drumherum schließe ich mich mal an. Und ja, das Match auch selber, also das war wirklich ein heißer Aufbau, auch gerade mit diesem Beatdown von Britt Baker und jetzt zuletzt auch diesem Jericho-Match gegen Roderick Strong vor 2 Wochen. Also da habe ich mir und vor allem auch bei diesen beiden Wrestlern habe ich mal erwartet, die werden sich da ordentlich prügeln und da wird ordentlich Stimmung da sein. Und es war okay, es war ein ganz gutes Match, aber es ist nicht so, wie ich es mir eigentlich erwartet hätte, passiert. Und ja, das war ein bisschen schade und ein bisschen eigenartig, finde ich.
Also ich muss auch sagen, weil das klingt ja erstmal nach einer geilen Paarung auch und natürlich war da auch super Feuer drin. Ich fand das Match über weite Strecken recht unterwältigend. Also muss ich ganz klar sagen. Also zum einen natürlich das mit Sabu, okay, ne? Dann nennen wir es mal springend vom Top Rope. Ich würde eher sagen, fällt vom Top Rope durch den Tisch dann.
Ne? Aber immerhin. Also mit 58 noch zumindest ja. Einen Sabu-Spot irgendwie.
Ja, gefallen. Natürlich, aber also, ne? Natürlich kann ich das sagen, ja, der ist halt so und so alt. Aber er sieht halt kacke aus, ne? So, ja, Respekt, dass er es macht, aber mach es halt nicht. Ne? Also ist meine Meinung
dazu. Aber er war ja eh nur dafür da, damit man halt sagen kann, okay, hier Außeneingriffe, das hacken wir schnell ab, damit eine Rolle spielt.
Und das ist direkt mein zweites Problem. Jeder Run-In hat sich so angefühlt wie, ja, die sind kurz da, alles klar, abgehakt. So am Anfang, yo, Sabu und Strong mit der JS. Das heißt nicht, dass ich Bock habe auf 50.000 Eingriffe. Aber es war immer nur so dieses, hier sind sie da, jetzt sind sie wieder weg, tschüss. Das Gleiche hattest du nämlich auch mit dem Britt Baker. Ein Griff, wo sie dann da ist, was ein cooler Spot ist natürlich, dass er dann auch der Jericho verwuchtet. Dann ist, ihr Britt Baker müssen wir rausbringen, tell a story. Jetzt ist Saraya da, alles klar, rennen wir da raus, tschüss. Also das war wirklich nur, hier, du hast deine 30 Sekunden, mach fertig. Das hat mir nicht gefallen. Jericho, ja, natürlich können wir auch sagen, der ist halt schon alt. Nichtsdestotrotz, da ist super viel unsauber. Dieser Lion Salt, der dann gekontert wurde mit dem Superkick in den Bauch, weil er einfach nicht höher ist mit seinem Gesicht, Jericho. Das fand ich so, natürlich passen dazu auch noch die Crowd, die auf die ganzen Aktionen nicht so wirklich eingeht. Das fand ich schwierig.
Aber das würde ich nicht unterschätzen. Also ich habe auch kein tolles Match erwartet, habe auch in der Preview gesagt, das wird wrestlerisch nicht doll. Hoffentlich machen die halt nicht viel Wrestling, sondern mehr viel Kloppe. Aber es hätte ja genug Spots gegeben, wo du halt sagst, okay, da springt normalerweise der Funke über und es wirkt halt dramatisch, aber dadurch, dass halt tote Hose war, funktionierten genau diese Spots nicht, die eigentlich das kaschieren können, dass halt Chris Jericho halt nicht mehr der fitteste ist. Und auch allein schon, wenn Adam Cole da irgendwie in Walls of Jericho steckt und da einfach gar keine Reaktion ist und dadurch das halt schon fast lächerlich wirkt, ist halt schwierig. Und dann greift er dann den Feuerlöscher und
ich sag mal so, es war nicht spektakulär. Der Feuerlöscher-Spot war halt auch ein bisschen unglücklich. Da holt er sich da ist er in der Walls of Jericho, holt sich dann von unter dem Ring diesen Feuerlöscher, der offenbar auch noch ziemlich schwer war, den er dann irgendwie mit Mühe und Not hochwuchtet. Dann hält er den schon Jericho ins Gesicht, der dreht sich um und dann dauert es gefühlt, es waren wahrscheinlich 2 Sekunden, aber gefühlt waren es irgendwie 5 Sekunden,
naja.
Während Jericho in diesen Feuerlöscher reinguckt, bis er dann sozusagen seine Ladung abbekommt. Also das war halt auch vom Timing her ein bisschen unglücklich.
Ja auch aber später, wo dann halt die Kette kommt mit den Handschellen. Sagen wir mal so rum, wenn dann Adam Cole sich die Kette ums Knie macht und dann zieht er da seinen Finisher durch, passt. Aber das, was danach kam, das war dann halt wieder ein bisschen doof. Also eine lange Kette, das kann halt schief gehen und hier ging es halt schief. Er verheddert sich, will eigentlich was anderes machen, will die greifen, funktioniert nicht, mach was anderes, ach komm, ich stell mich drauf. Ich sag mal so, ich habe das Match bekommen, was ich erwartet habe, nämlich kein richtig gutes, sondern eher so schwierig. Aber das, was es sonst ausgeglichen hätte, ein bisschen dieses Drama und die Emotionen, das kam halt leider nicht drüber. Ich weiß nicht warum. Das kann ich schwer sagen. Für mich persönlich lag es halt mit auch an der Crowd. Es lag aber auch klar an den beiden. Und das Finish fand ich furchtbar.
Ja, genau. Also darum geht's mir übrigens auch, ne? Also, dass es jetzt nicht so ist, ja, mit einer geilen Crowd wäre es geiler gewesen. Ja, natürlich wäre es das. Aber es muss ja auch trotzdem, egal wie die Crowd ist, irgendwie gut sein und funktionieren. Und ich fand, es war maximal okay. Das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Und das Finish finde ich persönlich sehr doof. Wenn dann wird ja immer announced, das ist unsanctioned Match, hier geht alles, dem wird ins Bein geschossen, der muss weiterkämpfen. Und dann wird es dann mit Ref Stoppage beendet, wo ich sage, nervt mich, aber okay von mir aus, ne?
Ja, aber dann setzt es anders, ne? Ja. Aber es ist irgendwie so, dass das, keine Ahnung, Jericho ist gefesselt, Cole schlägt auf ihn ein. Ja,
aber auch mehrfach und gefährlich und nicht, der haut ein paar Mal gegen den Kopf oder sowas.
Genau, also, Referee geht dazwischen, sagt mal, nee, ich muss kurz nachschauen, aber Adam Cole hört einfach nicht auf, ist von Sinn, also, von Wut, schlägt weiter ein. Dann ja, aber nicht einfach so, er steht drauf, macht ein paar Schläge, die du auch vorher gesehen hast und dann ist Ende.
Ja, so also ein schöneres Finish wäre irgendwie gewesen, wenn sie schon diese Kette und diese Handschellen haben. Es war halt dann sein Ground and Pound Finish und Aubrey stoppt das Match. Wenn er dann sozusagen seine Rache nimmt, weil das Ganze hat ja gestartet, dass Cole da sozusagen an die Ringseile gekettet war und man hat dann Britt Baker verprügelt, dann hätte man es zumindest so machen können, dass vielleicht Jericho an die Seile gekettet ist und vielleicht nimmt man sogar diesen Britt Baker-Spot und Britt Baker darf dann sozusagen Jericho so lange mit dem Kane bearbeiten, bis er sozusagen ohnmächtig wird und das Match gestoppt wird. Das wäre dann zumindest so die ausgleichende Gerechtigkeit oder sowas gewesen, hätte wahrscheinlich auch sogar bei der Crowd besser funktioniert. So war es halt irgendwie, ja, Ground and Pound, du kannst ihn jetzt nicht so lange prügeln, bis er sozusagen Hardway blutet oder so, das kannst du halt heutzutage auch nicht mehr bringen. Und so war es halt, okay, der steckt halt ein paar Schläge ein, kann sich nicht mehr wehren. Das war halt schon so ein UFC-Finish. Das hat man vielleicht, hat man sich auch gedacht, das sind irgendwie so in Vegas auch die Fight-Fans, die das vielleicht eher verstehen. Der kann sich nicht mehr verteidigen und der Referee bricht ab. Aber es hat eben... ja, für mich auch nicht wahnsinnig gut funktioniert, muss ich sagen.
Wenn sogar das kannst du ja besser verkaufen. Dann mach einfach, dass Jericho anfangs sich noch versucht zu wehren, den Kopf wegdreht, die Arme hoch wie bei MMA.
Genau.
Und dann halt das irgendwann nicht mehr kann. Aber es war halt einfach so, Jericho lag, der hat eh schon nichts gemacht und dann wurde eingeschlagen. Ja, eigentlich hat sich da nichts geändert an der Situation.
Gepaart mit der Tatsache, dass es ein unsanctioned Match ist, ne? Was halt auch nochmal irgendwie blöd ist. Und auch da natürlich, dass dann Jericho eine Stunde später backstage wütend rumläuft und sagt, ich will ein Match haben. Also dann verkauft auch wenigstens, dass du komplett Matsche gekloppt wurdest. Also das, ja, da gibt es viele Sachen. Also
er hat sogar noch bei dem Backstage-Segment ja sogar noch einen Feuerball
auf diesen, genau, noch seinen
Backstage-Mitarbeiter geworfen. Aber genau, es ist, also wir bekommen zumindest Resultat von dem Match. Wir bekommen jetzt bei Dynamite noch ein Mixed-Tag-Match mit Saraya und Chris Jericho gegen Adam Cole und Britt Baker. Und ja, hoffen wir mal, dass die Fehde dann auch gegessen ist und das nicht nochmal in die Länge zieht.
Bin übrigens nie Fan davon, wenn man dann irgendwie Paare, also echte Paare paart im Ring. Also ich meine jetzt nicht wie Edge und Lita, sondern in Tech-Teams steckt. Also das ist, weiß ich nicht. Also das war auch bei Rollins und Becky Lynch. Lass die doch ihre eigenen Sachen machen. Ist doch egal. Da bin ich nie so wirklich Fan von. So ab und zu mal aufgreifen.
Fan nicht, ja. Aber es ist zumindest hier logisch, dass du halt sagst, ja, sie wurde halt in diese Fehde reingezogen, ohne dass sie es wollte.
Natürlich, also ich verstehe den Sinn dahinter, ich meine nur, ich bin halt kein Fan dieser Ansetzung.
Gut, das sehe ich mir ein bisschen anders, weil Becky Lynch und Seth Rollins haben ja sonst eigentlich nicht wirklich was damit zu tun gehabt, da wusste man halt, die sind zusammen. Bei Britt Baker und Adam Cole war es halt anders, das war eine große Storyline bei All Access. Das würde ich jetzt eher anders finden, wenn man plötzlich hergeht und sagt, man nimmt jetzt NRJS und den Jungle Boy und die sind plötzlich ein Tag-Team, die sonst eigentlich auch, also natürlich der MJF hat es jetzt kurz angesprochen, aber ich sag mal, bei so einem Team, wo es auch irgendwie klar ist und wo das auch in der Storyline öfter erwähnt ist, dass die wirklich zusammen sind, da finde ich das jetzt nicht so schlimm.
Aber kommen wir damit von dem angekündigten Tag-Team-Match zu einem Tag-Team-Match vor den Double or Nothing. Und zwar haben wir das Match um die AW World Tag Team Championship. FTR gegen Jay Lethal und Jeff Jarrett. Markus, wie hast du den Vortritt?
Mit Mark Briscoe als Special Guest Referee. Das
darf ich
nicht vergessen.
Genau.
Worauf die Kurt auch wieder nicht reagiert hat.
Stimmt, ja. Der auch sogar mit einem Camouflage-Ref-Shirt aufgetreten ist.
Das war witzig.
Also ich bin ein ganz großer Freund von Mark Briscoe. Und ich muss sagen, also das war eines der Matches, auf die habe ich mich tatsächlich gefreut. Also wenn du mir vor ein paar Monaten, als Jeff Jarrett das erste Mal aufgetaucht ist, noch dazu mit seiner alten TNA-Musik und dem ganzen rundherum, habe ich auch gedacht, komm, muss das jetzt sein? Okay, da soll ein Match machen und dann soll er seine Backstage-Arbeit nachgehen. Und mittlerweile aber mit diesem ganzen Stable der Oddities, jetzt noch mit Karen Jarrett dabei, mit dem Giant, mit diesem comichaften Manager Sonjay Dutt, mit dieser ganzen Mark Briscoe Storyline, mit diesen Videosegmenten, wo sie bei Mark Briscoe auf der Farm arbeiten, dann noch diesen Engel, den sie da vor 2 Wochen gemacht haben, mit dem Piledriver. Also seither, muss ich sagen, bin ich ein ganz großer Freund von dieser Truppe. Und es war tatsächlich eines der Matches, auf die ich mich am meisten auch gefreut habe. Und ich muss sagen, da bin ich auch nicht enttäuscht worden. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war ein Match, da habe ich mir auch wieder gedacht, schade vor dieser Crowd. Da habe ich mir gedacht, irgendwo in Bumfuck, Kentucky oder Tennessee oder irgendwo im Süden wäre die Halle wahrscheinlich übergekocht, weil das eigentlich so ein richtiges, schönes, oldschool Southern Territory Tag Team Match war. Mit allem, was so dazugehört, habe ich eigentlich sehr, sehr gut und sehr, sehr lustig gefunden alles.
David, wie war das bei dir? Wie ist deine Beziehung zu Jay Lethal, Jeff Jarrett und der ganzen Truppe?
Nicht vorhanden. Also mein Problem ist dabei einfach, eine Ansetzung kannst du theoretisch machen, aber nicht, wenn es um die Belts geht. Weil Jarrett und Lethal sind halt für mich keine Kandidaten für ein Belt. Die funktionieren halt so gut, können unterhalten, aber es geht hier einfach um den fucking Belt. Und das finde ich halt einfach bei der Paarung, das ist so nicht FTA-würdig. Klingt das ein bisschen fies, aber genau das hatte ich halt während des ganzen Matches und deswegen war ich halt auch, ich hatte nie den Gedanken, oh, jetzt gewinnen sie doch den Titel, dann einfach so ein, ey, das ist FTA und ihr seid Jeff Jarrett und Jay Lethal. Und ich mag Jay Lethal zum Beispiel total gerne. Bin kein Riesenfan von dem Stable. Das Match hingegen fand ich gut, bin ich ehrlich. Das war halt oldschool, aber es war halt gutes Oldschool. Es war mir allerdings ein bisschen zu lang. Ich fand den Einsatz sehr gut, als dann die Ringrichterin, wie heißt sie nochmal?
Aubrey Edwards.
Genau, rauskam und Sanjay Dutt sie noch aufhalten wollte. Das hat mir alles gefallen. Aber es ist einfach, ja, die Ansetzung an sich hat halt bei mir nicht funktioniert. Sehr gut hier hat nun funktioniert Mark Briscoe. Weil ich fand es halt gut, dass er halt nicht einfach nur Special Guest Referee ist, sondern er war viel kleinlicher als alle anderen Referees normalerweise sind. Und das hat sich halt von vorn bis hinten durchgezogen. Also er hat halt wirklich immer alles moniert. Er hat sehr schnell gezählt und er war im Grunde ein sehr kleinlicher Ringrichter. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte auch, wie dann das eingebunden wurde, dass halt Jeff nach dem Nearfall dann richtig sauer auf Mark war und die Endphase, die Schlussphase war gut gemacht, nur macht das Match 5 Minuten kürzer, dann bin ich zufriedener.
Ja, also ich finde auch, dass hätte kürzer sein können. Ich finde, wir haben eine gute Steigerung von Markus mag das, David ist es egal und ich habe schon noch eine Abneigung gegen dieses Tag-Team, weil also es ist wirklich so ein Vakuum meines Interesses, wenn ich die irgendwo sehe, bin ich direkt so, ey, ich könnte vielleicht jetzt auch Rasen mähen gehen oder sowas. Also ich mag die wirklich gar nicht. Muss trotzdem sagen, dass sie immer mal wieder was Witziges landen, was auch 90% aller Fälle irgendwas mit Sanjay Dutt zu tun hat, weil er manchmal einen guten Moment hat. Das war ja auch schon in der Acclaim-Fehde so, die mir auch nicht wirklich gefallen hat. Aber auch da hatte auch ein Sanjay Dutt immer mal wieder witzige Momente. Jetzt hast du hier natürlich noch Karen Jarrett dabei. Okay, ne? Ist immer gut. Also ein bisschen Heel-Heat kannst du auch mitnehmen. Was auch wiederum witzig war bei Mark Briscoe, ich fand, er wirkte auf eine sehr unterhaltsame Art sehr häufig so ein bisschen überfordert. Das fand ich aber ganz spaßig, weil er auch dann immer wieder anfängt zu zählen, es sind viel zu viele im Ring und eigentlich ist er schon bei 5, aber die prügeln sich halt weiter und dann, ja gut, lass er halt machen, sowas alles. Das fand ich sehr unterhaltsam. Natürlich hattest du auch dann das entsprechende Overbooking mit Mark Briscoe kriegt die Gitarre ab. Warum das dann kein DQ ist, ist auch egal, ne? An der Stelle gehört einfach dazu. Dann kriegt noch Aubrey Edwards die Gitarre ab. Okay, klar. Also, wenn man schon zwei dabei hat, warum ich auch beide kaputt machen? Meine Güte. Das war dann alles wiederum ganz witzig. Dann, was man auch sagen muss, bei diesem einen Nearfall, wo es dann den Beltshot und den Move von Jeff Jarrett gab, da war die Crowd auf einmal da, weil man dachte, verliert jetzt doch FTR die Belts, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also da ist die Crowd auch sehr abgegangen bei dem Kickout. Das hat mir dann gefallen und dann war es ja auch recht schnell aufeinandertreffen, Jeff Jarrett, Mark Briscoe, es gibt die Backpfeife, Big Rick beziehungsweise Shadow Machine und das Ding ist durch. Also ich bin froh, dass FTR verteidigt hat, ist anscheinend so ein Übergangsgegner-Ding. Ich freue mich aber auch, wenn FTR wieder, ich sag mal ganz hart, vernünftige Gegner kriegt.
Ja, das, also so wie es aussieht, das haben wir gleich dann unmittelbar nach diesem Match gesehen. Da gab es ja Backstage mal wieder dieses fast schon klischeehafte Interview mit Ricky Starks, wo er mal wieder dann von Jay White und Juice Robinson attackiert wurde. Aber diesmal sind FTR zu dem Zeitpunkt halt gerade Backstage gekommen und haben ihm da sozusagen aus der Misere geholfen. Das heißt, wahrscheinlich wird so in diese Richtung gehen, zumindest mal im TV für die nächsten Wochen, dass man da so ein Jay White, Juice Robinson gegen FTR-Match aufbauen wird. Finde ich auch gut. Also das werden sicher auch die, sag ich mal, qualitativ besseren Matches werden.
Ja.
Aber ich bleib dabei. Also ich habe es sehr, sehr unterhaltsam gefunden und ich sag mal, lustiges Overbooking-Match mit schrägen Charakteren kannst du schon bringen pro Show. Ich wüsste auch nicht, gegen wen die jetzt sonst auf diesem Pay-Per-View hätten verteidigen können.
Ja, das ist das Problem auch.
Also, ne? Also das ist halt auch ein bisschen schwierig, weil die meisten Teams waren halt irgendwo anders verplant. Acclaimed, ja, dann hast du wieder dieses Babyface-Babyface-Ding, die Acclaimed willst du eigentlich auch nicht nochmal in einem Tag-Team-Match besiegen. Also von daher war es für mich schon ganz okay. Und wie gesagt, also ich freue mich, die Oddities öfter mal zu sehen.
Kommen wir zum nächsten Match, und zwar ist es Wardlow gegen Christian Cage in einem Ladder-Match für die AWTNT Championship. Und ich würde sagen, die beiden haben jetzt auch keine Gefangenen gemacht, was den Einsatz von Leitern und von Tischen angeht, weil das war ja eine sehr klassische We Want Tables Crowd, haben sie hier bekommen. Wardlow hat einen besseren Jeff Hardy gemacht, als Jeff Hardy selbst ist. Das fand ich auch ganz spaßig. Aber generell, David, wie ging es dir mit dem Match oder generell auch mit der Ansetzung?
Das war eines der Matches, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Olaf war sehr kritisch. Ich habe ihm gesagt, nee, ich vertraue Christian komplett, dass der halt ein richtig geiles Match mit Wardlow haben wird. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich fand das unfassbar gut. Ich hatte richtig Spaß. Es war nicht nur ein Spot-Festival, sondern halt wirklich, es war eine gewisse Stringenz drin. Es gab fantastische Spots, es war brutal. Christian, der halt auch dieses Kluge dabei hat. Ich hatte auch kein Problem damit, dass dann Luchasaurus eingegriffen hat und anschließend Arn Anderson auch noch reinkam. Und das alles an sich, also das ganze Match waren jetzt 17 Minuten, ging für mich ratzefatz runter. Es war halt wirklich, dass auch sich beide nicht geschont haben. Ich meine, die Leiter auch nicht geschont haben. Ich sag nur den Sprung von Wardlow drauf, wo die Leiter einfach mal durchbiegt.
Ja, das war ein bisschen optimistisch geplant halt, ne?
Also, aber er hat's gut gemacht. Also, er ist da wirklich gut drauf gelandet, aber es war halt einfach, ja, schwierig.
Halt ein bisschen was.
Wenn du halt vergleichst, was für ein Match Cage aus Wardlow rausgeholt hat und dann halt vergleichst so Wardlow gegen Hobbs zuletzt, was dann echt ein Downer war, das war richtig gut hier. Und ich hatte meinen Spaß, es war der richtige Sieger und ich finde, dieses Match hat Wardlow ordentlich gestärkt und bin einfach von vorne bis hinten zufrieden gewesen.
Markus?
Ja, also Arn Anderson, der sich hier als Zombie outet und dem Luchasaurus mal fast den Daumen abreißt.
Das war so ein witziger Spot, ne?
Das war so genial. Jobslam fast einstecken soll. Das haben sie halt wirklich übertrieben. Also da, ich weiß nicht, was der Luchasaurus da dann am Finger hatte. Das hat wirklich kurz ausgesehen, als würde ihm der halbe Daumen fehlen. Arn Anderson mit blutverschmiertem Gesicht. Also allein das war sehr schön. Dann die große Swanton-Bomb von der sehr, sehr hohen Leiter durch einen Tisch. Und ja, das Match selber. Also ich habe mir auch im Vorfeld gedacht, Also ich weiß nicht, wie schlau es ist, dass Christian Cage sich da nochmal in so eine Leiterschlacht wirft. Also ich wäre sehr, sehr viel mehr davon ausgegangen, dass wir da viel mehr Luchasaurus-Einsatz sehen und dass der den Großteil dieser Spots irgendwie nimmt. Aber der Christian Cage verdient sich sein Geld hier hart, war aber trotzdem natürlich, ich sag mal, trotzdem weit entfernt von diesen komplett wahnsinnigen Matches, die man in der WWF in den 2000ern gesehen haben. Also war schon ein bisschen smarter das Ganze. Aber war doch mehr, als ich mir eigentlich erwartet hatte. Und ja, war auf jeden Fall eins der besseren Wardlow-Matches, die ich jemals gesehen habe.
Ja, das stimmt. Also ich finde auch, das war auch eins der besseren Matches von diesen Wardlow-TNT-Championship-Regentschaften. Was ich hier auch mochte, Christian generell auch seine Intelligenz ein bisschen am Ausspielen. Wardlow, der immer viel aufbaut, was dann auch häufig nicht klappt. Und Christian Cage kontert ihn dann aus. Wie zum Beispiel mit der Leiter nach draußen, wo dann Wardlow darauf landet. Die eine Leiter im Ring, die in die Ringecke gelehnt wird, wo Wardlow einmal reinrennt. Also, das mochte ich. Ich fand es auch wiederum gut, dass in Luchasaurus gar nicht so viel eingebunden wird. So, dass er auftaucht, macht natürlich Sinn. Ist ja auch ein, nennen wir es mal, No-DQ-Match durch die Leiter-Stipulation. Also, er darf ja auch eingreifen. Von daher wird ja auch nicht passen zu Christian Cages Ringschleuer, wenn er dann Luchasaurus nicht einsetzt. Den Arne Anderson-Spot fand ich wirklich genial, witzig, wie ihn da in den Daumen beißt. Ich musste sehr laut lachen, also das fand ich sehr stark. Die Swaterbomb von Wardlow, wirklich, also hat viel gezeigt da. Beide haben sich den Arsch aufgerissen. Das eine mit der Leiter, ja gut, passiert halt, wenn da so ein Koloss dran springt, kannst du nichts machen, meine Güte, ne? Aber dann auch das Ende, wo er dann da Christian von der Leiter zieht in die Powerbomb rein. Also das war ein rundes Ding, 17 Minuten. Ich hatte super viel Spaß damit. Also fand ich persönlich sehr, sehr, sehr gut. Also auch besser als zum Beispiel Adam Cole gegen Chris Jericho. Mit Abstand besser. Ja. Ich würde sagen, damit kommen wir zum nächsten Match. Und das könnte ein bisschen kontrovers werden. Ich moderiere es nur an und übergebe danach gleich sofort an David. Wir haben nämlich Tony Storm gegen Jamie Hayter um die AEW Women's Championship. David.
Diese Ansetzung alleine hat mich so sauer gemacht. Man hat es in der Preview wahrscheinlich dann auch gehört, weil einfach, es machte für mich keinen Sinn, weil du hast halt diese Fehde zwischen den Outcast und, ich nenne es mal Originals, weil Olf hat das gesagt und ich finde den Namen passend, die halt sich aufbaut und eigentlich gefühlt auf ein 3 gegen 3 hinauslief. Der Belt spielte absolut keine Rolle. Den Belt hat man halt kurz vorher eingebracht und man gesagt hat, hör mal, ich kämpfe drum, alles klar. Schon eine richtig blöde Ansetzung, wo ich einfach echt keinen Bock hatte. Hayter war ja anscheinend verletzt. Ja, Tony Storm kommt zum Ring. Hayter erstmal nicht. Wird dann rausgeprügelt. Hat die Bandagen an der Schulter. Es wird bearbeitet. Nach 3 Minuten ist das Ding einfach durch. Und ich denke nur, ja, war halt nix. Außer, und das ist das Positive, wir hatten in der Preview schon gesagt, wenn du schon dieses Match ansetzt, was gar keinen Sinn macht, weil einfach die Fans was anderes wollen, dann mach es zumindest so, dass die Outcast weiter dominieren, noch dominanter werden, gibt ihnen den Titel. Haben sie hier gemacht. Deswegen die richtige Siegerin, Ansetzung hätte ich nicht gebraucht. Umsetzung schwierig, weil es halt nicht ein Titel würdig ist, aber wenn du halt keine andere Wahl hast, musst du es halt so machen. Aber gebraucht habe ich es nicht.
Markus.
Ja, also es macht für mich halt mehr Sinn, also erstens mal dürfte Jamie Hayter wirklich verletzt sein, das heißt, es macht mehr Sinn natürlich, wenn dieser Titel nicht mehr bei ihr ist und du hast natürlich jetzt mit Shida und Britt Baker zumindest mal 2 Leute, die können in den nächsten Monaten da auch noch um den Titel antreten und der angenehme Nebeneffekt, davon gehe ich zumindest sehr, sehr stark aus, ist, Jamie Hayter kann dann vor heimlischem Publikum in Wembley vor 65.000 Leuten oder 70 oder wie viele auch dann wirklich da sein werden, den Titel zurückbekommen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das irgendwie in diese Richtung laufen wird. Und ja, ansonsten, also das Match war ja wirklich sehr, sehr kurz mit, glaube ich, nur knapp über 3 Minuten. Und es war halt sehr klar, dass Jamie Hayter halt da nicht so performen kann, wie man das halt sonst von ihr gewohnt ist. Das war sehr viel, sage ich mal, Smoke and Mirrors, auch mit diesen Eingriffen von draußen. Und ja, Tony hat dann auch sich sehr schnell durchgesetzt, die Schulter in das ungeschützte Turnbuckle, dann den Piledriver Storm Zero und damit hat sie den Titel auch gewonnen. Ich bin auch mal davon ausgegangen, ursprünglich, dass wir da eher ein Six-Women-Match sehen werden beim Pay-Per-View. Das hat man dann ja schon ein bisschen vorweggenommen. Also Jamie Hayter konnte da nicht antreten, dann ist ein Tag-Team-Match daraus geworden. Ich weiß jetzt nicht, ich kann mir jetzt auch nicht genau erinnern mehr, wann dieses Match konkret angesetzt worden ist. Kann man vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, dass Jamie eben verletzt ist, dass man da nicht wieder so ähnlich wie bei Thunder Rosa das jetzt hinauszögern wollte und gesagt hat, okay, dann soll sie den Titel einfach verlieren.
Dass man wieder einen Titel
vakanziert und sowas. Im Ring, er wird nicht irgendwie aberkannt. Und mit Toni Storm habe ich auf jeden Fall jetzt jemanden als Champion, die kann schon sehr gute Matches auch gegen ein paar Leute abliefern in nächster Zeit.
Vor allem stärkt das halt Outcast. Und Outcast muss man mal ehrlich sagen, bei den Women's Division haben wir nicht wirklich viel Storylines und hier haben wir etwas, wo du merkst, das funktioniert immer besser. Es ist jetzt nicht grandios, aber es ist etwas, wo ich invested bin und wo du auch merkst, anhand der Plakate und Co. in der Crowd, das klickt. Also zieh das weiter und dann gib ihnen den Titel. Jetzt können sie halt noch arroganter sein, noch dominanter.
Okay. Und vor allem, du kannst, Tony Khan hat es auch in dieser Pre-Show-Media-Panel ein bisschen angesprochen, dass er gefragt worden, wie sieht's denn aus bei Forbidden Door mit Stardom? Hat er gesagt, naja, es gab da schon Gespräche, er könnte sich das schon vorstellen. Und Tony Storm war ja auch lange in Japan, war ja selbst auch bei Stardom. Also auch da würde sich natürlich irgendein Match anbieten gegen eine der großen Stardom-Wrestlerinnen, wo sich auch dann durchsetzen kann. Hilft dem Titel auf jeden Fall weiter, wenn auch ein bisschen international noch oder gegen internationales Talent verteidigt wird. Und ja, wie du sagst, also die Storyline rund um die Outcasts, die funktioniert ja und wird es auch ein bisschen zumindest noch fortgeführt mit diesem Mixed Tag Team Match nächste Woche bei Dynamite. Also mal schauen, wo es hinführt, aber für mich ja eine Entscheidung, die ich zumindest nachvollziehen kann.
Und man hat ja auch immerhin Jamie Hayter versucht dann zu schützen, indem sie dann vorher angegriffen wurde, dann noch im Match angegriffen wurde, dann ins Ex-Post-Turnbuckle gehen musste. Also es war schon ganz klar, im Normalfall verliert sie nicht, aber sie hat eben drei Eingriffe und deswegen wurde sie dann besiegt. Also, ja,
wie,
dass man sie
wie sehr Cody mit dem gebrochenen Arm, der
ja, genau.
Der ja sonst auch gewonnen hätte, aber
genau.
War der Arm ihm kaputt und so, muss man eben verlieren.
Genau. Kommen wir damit zum nächsten Match. Und zwar geht's jetzt hier um das House of Black. Die hatten ja ihre Open House Rules Open Challenge. Und beantwortet wurde das ganze Ding von The Acclaimed zusammen mit Billy Gunn, aka Daddy Ass. Diesmal wieder ein sehr, sehr starker Rap, muss ich sagen. Ne? Die Blackface-Anspielung bei Malakai war ganz witzig. Natürlich die Emo-Anspielung sowieso. Und das absolute Highlight, das Name-Dropping von Dominik, der natürlich mit Rhea abhängt, die ja bekannterweise mit Buddy Matthews zusammen ist. Also wirklich ein sehr, sehr starker Rap. Das mochte ich. Also wir haben zumindest noch zu dritt nicht drüber gesprochen. Deswegen erstmal meine Frage, wie findet ihr diese Aufmachung bei dem House Rules Matches? Also dass es dann diese spezielle Beleuchtung gibt, David?
Ich weiß, House of Black ist hier komplett Wumpe. Aber ich gebe zu, seit die den Trios-Belt haben und den Weg, den man mit denen geht, ich finde das super. Also ich finde diesen Weg, den man gerade beschreitet, auch mit der Open Challenge und das halt eigene Regel und dieses Bedrohliche, wie sie halt als Trio auftreten, auch Julia Hart, finde ich, macht das immer besser. Dann die bessere Entrance-Musik im Übrigen, die haben ja zig durchgewechselt gehabt, die aktuelle ist echt gut, der Entrance fühlt sich groß an. Wie die Halle beleuchtet ist, beziehungsweise nicht beleuchtet ist, kann ich absolut hiermit leben, weil es halt eben dieses, ja, wir haben eigene Regeln unterstreicht. Normalerweise stört mich das, aber hier geht es komplett. Also Sarah und ich, wir mögen es sehr. Ich gebe auch zu, so sehr, dass du halt gemerkt hast, wir haben uns gefragt, ja, wer soll denn rauskommen? Wen gibt's denn da überhaupt noch? Und als dann die Musik von Acclaim war bei uns richtig bei so, oh, wow, geil. Das war halt wirklich eine Überraschung und ein schöner Kontrast und mir gefällt, was man mit dem House of Black aktuell macht, sehr.
Markus?
Ja, also ich muss sagen, Überraschung war es für mich nicht. Ich bin eigentlich, ich habe dann erst gesehen, dass es eigentlich als Open Challenge angesetzt war. Ich bin nämlich eigentlich genau davon ausgegangen, dass wir dieses Match kriegen werden, von dem Build-Up davor. Ansonsten, also ich mag es mittlerweile, stört es mich nicht. Die erste Woche, wo es ja, glaube ich, ganz dunkel war rundherum, da hat es ein bisschen eigenartig ausgesehen, das sah ein bisschen aus wie so eine schlecht gefilmte Indie-Show. Mittlerweile mit diesem gedämpften Licht und mit, also ich glaube, diese was ist denn das, Funkenschlag da auf der Videoleinwand, das gab es ja schon von Anfang an. Also das, damit kann ich leben, das ist alles okay. Was ich ein bisschen, ich kann auch mit diesen House Rules leben, prinzipiell. Nur diese eine letzte Stipulation, dass sich sozusagen die Gegner was aussuchen dürfen, das hat ja bisher überhaupt noch nie funktioniert. Also das könnte man auch sein lassen. Die Best Friends haben da gesagt, ach so, das gibt's überhaupt. Aha, wir dürfen uns aussuchen, keine Ahnung. Ja, keine Hexen am Ring. Und Acclaimed hat jetzt überhaupt gesagt, ja, brauchen wir nicht, lass mal weg, diese Regel. Also entweder lässt man es dann wirklich weg, oder das ist jetzt irgendwie eine Storyline, dass das niemand wirklich ernst nimmt, bis dann endlich mal das eine Team kommt, das sich tatsächlich mal 5 Minuten Gedanken drüber macht und sich dann tatsächlich irgendeine Stip aussucht, die denen auch tatsächlich hilft. Ich würde ja zum Beispiel als Stipulation einfach sagen, Schusswaffen sind für die Herausforderer legal oder irgend sowas, aber
so eine Kleinigkeit. Daumen abbeißen ist legal.
Daumen abbeißen
ist legal. Oder Taser ist legal.
Ja, oder keine Ahnung, ein bisschen ernster, es dürfen immer von uns 2 im Ring sein und von euch nur einer oder irgendwas, wo ich halt tatsächlich mit dieser Stipulation irgendwas anfange. Also bisher hat man das irgendwie komplett im Sand verlaufen lassen und das wird also entweder nicht ernst genommen.
Kicks sind
oder,
komplett verboten.
Ja, Kicks sind verboten, genau. Oder die Babyfaces sind halt einfach alles Vollidioten, die sich keine 5 Minuten einen klaren Gedanken machen können. Ansonsten, das Match selber fand ich sehr gut. Und ja, also House of Black sowieso, die liefern eigentlich immer ab. Also über Malakai brauchen wir sowieso nicht reden. Den habe ich vor 10 Jahren bei der WXW schon hervorragend gefunden und der ist nur besser geworden. Und die anderen beiden mag ich auch sehr gerne. Das heißt von daher, das Match selber war okay und ich mag die auch als Trios Champions. Also bin auch schon sehr gespannt, wie es mit denen dann weitergeht. Ich hoffe, dass man die trotzdem nach wie vor noch prominent platziert, dass das nicht jetzt auch mit Collision ein bisschen verwässert, sondern dass man wirklich mit dieser Trios Division, von der wir uns eigentlich, glaube ich, alle sehr viel erwartet haben ursprünglich, dass man die wirklich auch vernünftig weitertreibt.
Ja, also da bin ich so ein bisschen gespannt drauf, was man mit dieser Trios Division macht, ne? Ob es dann da auch auf Dauer genug Tag Teams gibt oder beziehungsweise Trios gibt, gegen die du antreten kannst, dass sie es ja so ein bisschen zeigen, ne? Und das nicht immer ist, also weil diese Open House Rules sagen ja auch schon, ja, im Endeffekt können alle 3 zusammengeschmissen werden und können dann gegen uns antreten. Damit zeigst du ja auch so ein bisschen, ja, wir haben vielleicht gar nicht genug Trios. Oder manche
Trios sind nicht vorher gesagt. Ich wollte den nicht haben.
Na, was lustig ist, ich habe nämlich im Vorfeld, hatte das dann das Turnier gemacht und ich habe mir, das war sicher vor einem halben oder dreiviertel Jahr, habe ich mal hingesetzt und habe mir mal wirklich Trios aufgeschrieben und habe mir auch so überlegt, okay, wenn man das groß machen will mit den ganzen Zusammenarbeiten und Working Agreements, die man hatte, habe ich mir gedacht, da könnte man Leute von Impact holen, Leute von Ring of Honor, Leute von DDT, Leute von New Japan, da gibt's ja überall solche Gruppierungen. Gerade in Japan sind ja die Gruppen sehr stark. Und auch eigentlich damals bei AEW gab's sehr viele so Gruppen und Stables. Also ich glaube, zu wenige hätte man nicht, man müsste halt nur ein bisschen ernsthafter betreiben, finde ich.
Es gab ja immer auch so viele Kasper-Truppen, ne? Und dann hast du American Top Team, ja, okay, gut, die waren so mal prominent. Dann hast du, also gefühlt war ja ganz Dark und Dark Elevation wahrscheinlich nur aus Stables, aber das ist dann irgendwie die Factory. Und dann bist du, ah, cool, House of Black kämpft gegen die Factory. Mann, wer wird da wohl gewinnen, Leute? Ne? Also das ist da ein bisschen das Problem. Und ich sag mal, der Belt, siehst du ja, tut ja dem House of Black auch gut, ne? Unabhängig davon. Und dann, ich glaube, das ist wieder so ein bisschen Wrestling-Fan-Bubble-Gedanke, dass man sagt, man kann ja die von Impact holen und von Ring of Honor, aber dann sitzt du da vielleicht als Casual-Zuschauer und denkst dir, wer ist das? Warum sind die da? Ich habe doch hier 3 Trilliarden Leute im Roster, warum sehe ich die nicht? Also das ist ja auch das Problem, was jetzt auch zum Beispiel David und ich ganz häufig hatten, wenn dann Forbidden Door ist, so dieses, jetzt ist mal alles hier kurz auf Pause, jetzt kommen die Jungs von woanders und danach geht's normal weiter. Weil
mir ging es bei Impact, ich würde die jetzt auch nicht jetzt holen, sondern ich habe mir damals halt, bevor es den Titel gibt, habe mir überlegt, wie könnte denn so ein Turnier aussehen und da habe ich mich ein bisschen hingesetzt und ich glaube, ich bin tatsächlich auf 32 Teams gekommen, wo du wirklich ein großes Turnier hättest machen können und da waren halt auch ein paar Teams, wo es gepasst hätte dabei. Jetzt würde ich es auch nicht machen, wobei natürlich Forbidden Door steht vor der Tür und gerade bei New Japan, also da gibt es ja auch die Trios Championships, da freue ich mich natürlich, weil irgendeine coole New Japan-Truppe ist ja völlig egal, ob das jetzt irgendjemand rund um Naito ist oder ob das jetzt irgendjemand ist von Chaos oder vom Bullet Club. Da kannst du, glaube ich, auf jeden Fall ein cooles Match auf die Beine stellen, auch im Six-Man-Bereich.
Ja, hast du gerade dieses Fragezeichen bei mir beim Kopf, Kai? Ja. Ich kenne die alle nicht.
Ja, doch, klar. Also, ne? Also das sind also Markus hat wieder die größten mit genannt, ne? Gerade mit
Chaos und Bullet Club. Ich kenne die trotzdem.
Aber hier das hat das Problem. Ja, genau, aber das hat das Problem, ne? Du brauchst halt Trios in deinem Roster. Und immer die, also klar, natürlich macht das Bock und das ist auch perfekt, wo wir sagen, geil, wir haben wieder Match of the Week, wenn wieder irgendjemand von keine Ahnung wo kommt. Und das ist ja auch mein Problem mit dem House of Black. So, ja, die haben halt geile Matches, aber die sind mir halt egal.
Ne? Ja, aber jetzt momentan macht man es meiner Meinung nach richtig, weil mit dieser Stipulation umgehst du erstmal, hör mal, wir haben jetzt nicht genug Teams für eine richtig intensive Fehde und danach nochmal eine intensive Fehde, sondern wir nehmen diese Stipulation, um das House of Black
ja, genau.
dominant zu präsentieren und das halt immer mehr zu forcieren, auch in guten Matches, und dass sie halt ein gewisses Standing haben. Und wenn du dann eine Storyline machst, dann ist es ja viel bedeutsamer, als wenn du es jetzt vor 3, 4 Wochen gemacht hättest.
Genau, und ich hoffe, dass man halt da den Zeitpunkt trifft und nicht einfach nur so dieses bisschen auf Zeit spielen, weil wir haben keins, oder machen wir coole House-Rules-Matches, die natürlich wirklich Bock machen, weil House of Black, überragende Wrestler. Nur dann irgendwann hätte ich auch gerne dieses Jetzt-Fehde, jetzt-persönlich.
Ja, klar, aber ich meine, solche Matches wie jetzt, die helfen ja auch. Ich fand zum Beispiel, das Match war absolut unterhaltsam. Ich fand irgendwie die Schlussphase mit Billy Gunn richtig geil. Ja. Da haben sie mich gekriegt, das war unterhaltsam. Ich war on fire, als es dann endlich diesen Hot-Tag gab. Das hat Bock gemacht und die drei, also die House of Black, sind halt rausgegangen, gestärkt. Und deswegen, ey, 15 Minuten, ordentliches, beziehungsweise gutes Tag-Team-Wrestling, teilweise wieder richtig krank zu sehen, wie schnell ein Malakai Black oder ein Buddy Matthews sich bewegen können.
Jo.
Und Acclaims sahen auch nicht schlecht aus, muss man auch mal einfach sagen.
Absolut. Also,
das hier hat man nichts falsch gemacht und ich war absolut zufrieden danach.
Ja. Zufrieden. Kommen wir damit mal zum nächsten Match. Ich glaube, da kann man ein bisschen drüber diskutieren, ob man da zufrieden ist oder nicht. Kommen wir nämlich zu Jade Cargill gegen Taya Valkyrie um die AWTBS Championship. Das Match hatten wir ja schon mal, da war ja auch das Ganze hin und her mit Taya Valkyrie darf ihren Finisher nicht benutzen und sie hätte es ja eigentlich schaffen können, aber hatte dann eben dieses Handicap. Wir haben die Ansetzung jetzt nochmal. Jade Cargill mit einem ganz klassischen TikTok-Entrance an der Stelle auch. Da sehe ich mich natürlich als großer Instagram-Influencer für Headlock jetzt. Ne? Also das ist natürlich genau mein Metier. Ist ein bisschen schade, das hat weil
übrigens den größten Pop bekommen.
Ja,
das war also der Entrance mit den größten Pop. Das hat schon viel über das Publikum ausgesagt.
Ja. Weil eigentlich wollte ich nämlich genau morgen bei Headlock so ein Reel machen, wo ich halt auch zu dem Ding tanze. Hat sich jetzt leider erledigt. Tja, schade für euch natürlich. Wär sofort rausgekommen, aber jetzt wäre es ja doppelt. Deswegen blöd. Aber kommen wir zum Match. Jade Cargill gegen Taya Valkyrie. Markus, erstmal nur zum ersten Match. Wie geht's dir damit?
Ja, also man hat's ja leider schon ein bisschen verbockt mit diesem Match, was wir da vor ein paar Wochen schon gesehen haben, als sozusagen Taya Valkyrie den Finisher nicht einsetzen durfte und dann verloren hat. Also ich hätte das so nicht gebracht. Ich hätte entweder gesagt, okay, den dürfen die beide nicht verwenden und hätte ein Singles-Match beim Pay-Per-View draus gemacht. Oder ich hätte halt wirklich das erste Aufeinandertreffen auch hier gemacht. Ich muss sagen, Taya Valkyrie, grundsätzlich eine tolle Wrestlerin, aber das ist zum Beispiel eine von denen, die mir jetzt nicht unglaublich viel gibt. Also die ist solider im Ring, aber mit der kann ich nicht unglaublich viel anfangen, muss ich gestehen. Das Match selber war okay, war besser als dieses erste Match, was wir gesehen haben. Jade Cargill hat sich dann doch relativ dominant auch durchgesetzt und dann hat man zuerst mal gedacht, okay, das war's jetzt, 60-0, schauen wir mal, wen man ihr da jetzt als nächstes entgegenstellt. Ja, und dann gab es eine kleine Überraschung noch im Nachgang.
Genau, und zwar natürlich Smart Mark Sterling gesagt, hier 60-0, überragend. Jade kann ja gegen jede verteidigen, immer, egal wann. Aber es ist ja keiner mehr da. Und dann, zack, Bums, Comeback, Chris Deadlander, Titelmatch wird für sofort angesetzt, Glocke läutet, es geht ein bisschen hin und her, paar Minütchen. Und mit paar Minütchen meine ich keine Sekunden. Minute, sondern, wollte ich gerade sagen, 50 Sekunden hätte ich jetzt gesagt. Und dann holt sich eben Chris Deadlander den Belt von Jade Cargill. Die Streak ist beendet, die Titelregentschaft ist beendet. Bevor ich jetzt gleich direkt das Wort an David gebe, ich würde nur kurz meine Meinung dazu sagen. Ich persönlich finde, dass das super dumm gebuckt ist, weil du hast dann Chris Deadlander, die zurückkommt, was natürlich ein cooler Moment ist für sie. Die Leute haben ja auch Bock auf Chris Deadlander, finde ich stark. Aber dann gib ihr doch auch den Sieg gegen Jade Cargill in einem vernünftigen Match, weil letztendlich wurde es die Streak mit einem, ich sag jetzt mal, Cash-In beendet, ne? So dieses, ja, du hast ja schon ein Match geworkt und jetzt kommt eben noch ein Match. Du hattest zwar große Klappe daran davor, aber ist ja auch unabhängig davon egal. Dann ist auch die Regentschaft dadurch beendet. Also ich finde, du hast da auch sehr viel Wertigkeit von der Regentschaft und der Streak weggenommen, dass du das mit so einem Impromptu-Match beendest. Also das lässt eine Jade Cargill blöd aussehen, das lässt die Streak blöd aussehen. Klar, Chris Deadlander hat jetzt ein Belt, cool, natürlich freut uns, aber lässt auch eine Deadlander irgendwie doof aussehen? Also ich finde das eine sehr schlechte Wahl, David.
Das ist der reinste Bullshit. Also was man da gemacht hat, ist einfach nur absoluter Bullshit aus mehreren Gründen. Erstmal hast du eine Streak, das Match hatte ich eh schon keinen Bock drauf, weil, wurde richtig gesagt, die Ansetzung gab es halt schon. Ich finde, Taya ist echt im Ring nicht super. Ich finde die sehr mau. Die Konstellation schwierig, war ein besseres Match als das erste, aber auf das Match hatte ich keinen Bock. Aber was man halt danach gemacht hat, das ist halt einfach nur krank. Du hast eine Streak, die du wirklich lange aufbaust. Eine 60-0-Streak, eine Hausnummer sondergleichen. Und du lässt die beenden in 48 Sekunden ohne jeden Aufbau. Und das ist halt einfach dumm. Weil was fehlt in der Division? Ja, Charaktere. Dann hast du halt Jade Cargill, 60-0, lass sie arrogant sein. Ja, hier jederzeit und so weiter, wer auch immer will. Lass Deadlander dann zurückkommen, die im Übrigen ja auch beliebt ist, aber keinen wirklichen Charakter oder Motivation hat. Sondern lass sie zurückkommen, gib ihr den Pop, lass sie meinetwegen Jade Cargill vermögen, dass die halt flüchten muss, aber den Ring, den Belt im Ring lässt, hochheben und dann sagen, hier, ich krieg das Ding. Egal, was du möchtest, ich krieg das Ding und lass sie auf die Jagd gehen. Lass sie richtig auf die Jagd gehen, dass sie am besten Jade das Leben zur Hölle macht, bis sie da nicht mehr rauskommt, sondern halt sich stellen muss, um in einem großen Match dann den Titel zu gewinnen. So, dann hast du zwei Sachen. Du hast die Streak genutzt, um jemanden richtig overzubringen. Du hast einen Charakter geschaffen. Du weißt die Motivation von Deadlander. Du weißt ihren Charakter. Die kann halt richtig schön Ecken und Kanten haben. Und du lässt Jade Cargill nicht halt strunzdumm aussehen. Du hast hier eine Streak und sowas hast du im Wrestling nicht oft. 60-0, das ist halt, es ist 60-0 und du machst damit nichts, sondern wirfst das Ding weg. Weil, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt Deadlander, die hat den Belt. Ja, toll. Hast du aber eigentlich nicht verdient, weil du hast gegen jemanden gekämpft, der halt gerade platt war und schon gekämpft hat. Du hast Jade Cargill, die halt so dumm war. Ja, komm, ich kämpfe dann trotzdem, obwohl ich gerade außer Atem bin. Du hast halt einfach nichts gemacht und diesen Belt auch nicht aufgewertet, sondern stattdessen das, was in der Regentschaft fehlte, in der Storyline, hast du einfach vertan, hier einzusetzen. Weil wenn du schon so eine Streak aufbaust, dann muss sie mit einer Storyline enden. Ich find's furchtbar und einfach nur Bullshit.
Markus?
Ja, dann mache ich hier das Gegenargument. Ich fand es nämlich gar nicht schlecht. Und zwar, warum? Wir haben jetzt gerade erst diese Story gehabt mit, jetzt gibt's endlich eine würdige Herausforderin gegen Jade Cargill, die ihr sozusagen Paroli bieten kann. Wenn das jetzt sozusagen das Gleiche nochmal ein paar Wochen mit Chris Deadlander gewesen wäre, hätte ich gesagt, die Story habe ich ja gerade gesehen. Deadlander hätte ja wahrscheinlich schon den Titel länger gewinnen sollen, noch vor ihrer Verletzung war das ja eigentlich geplant, dieses große Match. Und so, sage ich mal, hat man wahrscheinlich die große Bühne genutzt, hat wahrscheinlich diesen... das Publikum war halt leider so, wie es war in Las Vegas, aber man hätte halt sonst diesen Monster-Pop gehabt, auch mit diesem überraschenden Titelwechsel. Und was man jetzt machen kann, ist, jetzt kann man nämlich das große Rematch aufbauen, jetzt kann Jade Cargill trotzdem noch arrogant sein und sagen, okay, du hast mich jetzt erwischt, weil ich hatte vorher schon ein hartes Match in den Knochen.
Ja, wo Statlet aber eh gewinnt. Du hast halt dann jetzt eine Fehde, wo du schon weißt, wie die ausgeht.
Kann sein, aber du kannst das jetzt schön ausbauen. Kannst sagen, okay, wir machen das und das kannst du groß aufbauen. Jetzt kannst du sagen, das Match gibt es zum Beispiel in der ersten Folge von Collision. Kann man vorstellen, dass Deadlander vielleicht eher dort auch zu sehen sein wird.
Ja, aber das Problem dabei ist doch, dann hast du eine Storyline, wo es um Cargills Charakter geht. Aber du hast Deadlander jetzt zurückkommen lassen und sie hat keinen Charakter. Sie hat einen Namen, das war's.
Ja,
sie hat gut, absolut keine Motivation oder sonst irgendwas, wo du irgendwie mit der Crowd wirklich connecten kannst, wo du sagst, ja, da sind jetzt Emotionen im Spiel, sondern einfach, dann hat Deadlander einfach so, ja, ich hab die Titel, also verteidige ich den. Ja, super. Danke für den Charakter.
Ja, also ich finde, die könnte den Titel jetzt bis dorthin, bis zu diesem großen Rematch, das hat man doch in der, im Media Scrum, hat man sie auch gefragt, ob sie das gleich oder später haben will, das Match. hat sie gesagt, na, für sie ist das beides okay. Also ich würde jetzt mal ein paar Mal gewinnen lassen, würde vielleicht Cargill auch noch ein, zwei Matches geben, wo sie sich ein bisschen beweisen kann und würde das dann zum Beispiel bei Collision ansetzen, dann habe ich da mein erstes Match, wo ich ein bisschen die Leute kriege. Und ich meine, ich bin schon bei dir, die Chris Deadline, da muss man dem Publikum jetzt wieder ein bisschen neu vorstellen. Die war ja auch in der Vergangenheit bei den Best Friends dabei, weiß ich nicht, ob das jetzt immer noch so sein wird oder ob sie sozusagen jetzt ihre komplett eigene Persönlichkeit auch entwickelt. Aber ich muss sagen, ich fand das jetzt nicht ganz furchtbar. Ich fand, das war eine schöne Überraschung und ja, bin zumindest mal gespannt, ob man es irgendwie sinnvoll nutzen kann.
Okay, muss ich noch kurz erweitern. Warum mir das halt so auf die Nüsse geht, das ist halt nicht, dass es diese Art Titelwechsel gab, sondern dass es diese Streak gab. Macht dasselbe, hat bei Money in the Bank auch kein Problem damit, dass einer eincasht, so gesehen war das ja ein Cash-In, und gewinnt den Titel, kein Problem, aber nicht, wenn es da eine Streak gibt. Wenn beim Undertaker, der hat dann WrestleMania-Streak und einer kommt einfach raus und stiehlt diese Streak in 40 Sekunden, hätten wir uns auch aufgeregt. Das ist halt das einfach eine Streak. Und ja, das ist einfach etwas, was einen riesen Unterschied macht, vor allen Dingen, weil der Charakter Jade Cargill von dieser Streak lebte.
Ja, das darf er jetzt aber sowieso nicht mehr, weil diese Streak hat es natürlich auch aber stark eingeschränkt. Weil du hast halt quasi gehabt, okay, die muss halt immer gewinnen oder irgendjemand beendet die Streak und dann war halt immer die Frage, wer. Da hat man sich
genau
mal für Statlander entschieden. Aber ich glaube, dass man auch mit Jade Cargill in Zukunft mehr gute Storylines liefern könnte, wenn man nicht mehr sozusagen dieses Korsett umhat, die darf halt nicht verlieren.
Ja, das stimmt natürlich. Also das ist auf jeden Fall mehr Potenzial. Und ich hoffe auch, dass das jetzt mal wieder der Entwicklung von Jade Cargill gut tut, weil die jetzt sich am Anfang sehr doll entwickelt und ist, glaube ich, jetzt seit über einem Jahr so heftig am Stagnieren, ne? Weil da tut sich super wenig. Es ist irgendwie immer das Gleiche. Also ich hoffe, dass man da jetzt ein bisschen, also weil die hat ja eine richtig krasse Ausstrahlung, diese Frau. Aber dann läutet die Glocke und denkst dir, ah, okay, ich weiß alles, was jetzt gleich passieren wird. Weil mehr gibt's da auch nicht. Ich habe da auch so ein bisschen mein Problem damit eben, dass es die Streak gab. Vielleicht ist es jetzt auch einfach ein Segen, dass es diese Streak nicht mehr gibt, wie Markus sagt. Und dann, dass wir das dann, dieses Problem eben nicht mehr an der Backe haben. Aber wir werden sehen. Kommen wir damit zum, ich weigere es mich fast zu sagen, weil ich es so dumm finde, zum Co-Main-Event. Weil es gibt keine Co-Main-Events, es gibt ein Main-Event und das war's dann. Und das hier,
nein,
ist
nicht
das
Main-Event. Es gibt sogar Triple-Main-Events, wie wir ja, auch an diesem Wochenende gelernt haben. In dem Fall war es halt dann ein Double-Main-Event.
Ja, eben. du hast ein Main-Event, du hast ein Main-Event, ihr habt alle Main-Events.
Ja, also haben wir auch alle Gürtel.
Genau, also Main-Event ist das, was die Show schließt. Ende der Diskussion an der Stelle.
Ich mag dich.
Ja. Kommen wir zum vorletzten Match. Nicht zum Co-Main, kommen wir zum vorletzten Match. Und zwar den Four-Way um die AW World Championship. Die Four Pillars. Wir haben natürlich Champion MJF, Sammy Guevara, Darby Allin und Jungle Boy Jack Perry. Auch da ganz kurz Jungle Boy Entrance. Naja, Crowd. Sammy Guevara und Ty Mello sagen, dass sie ein Kind kriegen. Freut uns natürlich, haben wir ihren Pop bekommen. War ein herzlicher Moment, auch wenn wir natürlich alle Sammy Guevara und Ty Mello hassen. So, in ihrer Rolle natürlich, ne? Aber da denkt man sich, ach, ist doch schön, es menschelt ein bisschen. Darby Allin hatte dieses geile Elvis-Ding, hat auch so einen halben Elvis-Anzug an, mochte ich. Und MJF fand ich schon fast sogar so ein bisschen unspektakulär mit dem Wackeltrumm, mit dem er da runtergefahren wurde. Das war okay, würde ich mal sagen. Und ich war ja nicht bei der Preview dabei. Ich finde natürlich die vier stark, gute Jungs, die mögen wir, außer Sammy Guevara, den wir natürlich alle hassen, weil er Heel ist. Aber ich wusste nie, wie groß wird sich das anfühlen? Mal gucken, sind die Situationen gewachsen? Und ich muss ja ganz klar sagen, ich hatte so viel Spaß mit diesem Match. Das war so viel, was ich mir von einem Four-Way wünsche. Aktion zusammen, immer wieder Aktion zu dritt oder zu viert, schnelle Konter. Natürlich war es auch dann teilweise fast ein bisschen Indie mit du Canadian Destroyer, hier ein Canadian Destroyer und jetzt nochmal und nochmal. Und wir
boxen. Und dann laufen wir über die Rücken der anderen und machen noch einen.
Genau, und natürlich das alles drüber. Aber ich mochte, wie hier jeder mit jedem interagiert hat. Die ganzen schnellen Cover. Natürlich, dann gibt's auch nochmal 14 Cutter von Sammy Guevara und 18 Superkicks gibt's auch noch. Aber was ich mir persönlich von einem Feuer wünsche, habe ich hier zu großen Teilen bekommen. David.
Ich möchte mit Bananen um mich werfen. Also das Ding war, ich hatte in der Preview gesagt, dass es das Match vielleicht sogar ist, wo Sarah und ich am meisten Bock drauf hatten, was nicht am Storytelling unbedingt lag, sondern einfach an der Konstellation, dass halt wirklich diese ja Eigengewächse in Anführungszeichen endlich mal ein Main-Event kriegen, den sie nicht bekommen haben.
Jo.
Und aber zumindest ein World-Title-Match bekommen. Und ich habe in der Preview gesagt, die werden abliefern bis zum Erbrechen. Und vor allen Dingen MJF hat in einer Promo ja richtig gesagt, er hatte so wahrscheinlich das beste Dog-Collar-Match, das vielleicht beste Iron-Man-Match. Und er wird auch vielleicht das beste Four-Way-Match haben. Ach, der Mann lief halt ab, ne? Und das Ding war halt von vorne bis hinten logisch. Zeitgleich spektakulär, zeitgleich spannend, zeitgleich dramatisch. MJF hat sehr viel Comedy gemacht. Ich mochte vor allen Dingen seinen What the Fuck, als dann Darby über seine Schulter sprang. Super. Ich fand auch gut, dieses, dass alles im Grunde genommen aufgegriffen wurde. Eigentlich gab es ja nicht so viele Storyline. Trotzdem wurde halt alles aufgegriffen. Es wurden halt aufgegriffen, ja, ihr habt doch hier dieses Papa-Syndrom, also bauen wir halt alle diese Moves ein von euren Papas. Wir haben halt Sammy, der sich ja hinlegen soll. Ja, da bauen wir das doch mit ein. Wir haben die Zwistigkeiten zwischen Darby und Jack Perry. Und wenn Darby, eigentlich hätte er gewonnen und ausgerechnet Jack Perry ist es halt, der ihn das kostet. Das Ding war von vorne bis hinten einfach nur richtig, richtig gut. Es waren 27 Minuten, 50. Die hätten auch eine halbe Stunde weitermachen können. Ich hatte nie Langeweile. Ich hatte was zum Lachen. Ich hatte Drama. Ich stand auf. Ich habe gedacht, ja, das ist es. Und nee, doch nicht. Und ah nein, das machen sie jetzt nicht. Ich mochte auch im Übrigen den Vierer Aufgabegriff.
Ja, genau sowas meine ich halt.
Ne? Hatte auch was. Es war halt einfach, es war irgendwie alles dabei. Du musst es erstmal hinkriegen, dass es halt ernst genommen wird, dramatisch ist und trotzdem hast du noch Comedy-Segmente, trotzdem hast du halt Spot, aber es ist halt dann nicht nur Spot-Festival, sondern irgendwie macht das auch logisch oder macht das alles Sinn, weil es halt zu den Charakter passt und den Art, wie er tickt. Ich fand das einfach nur richtig, richtig, richtig gut und MJF hat nicht zu viel versprochen.
Mit seinem Headlock-Takeover?
Nicht nur damit, auch eben schön, dass man das eingebaut hat und Darby das auch versucht hat.
Ja.
Sondern einfach, MJF hat halt angekündigt, er wird vielleicht das beste Four-Way-Match machen. Es ist auf jeden Fall eines in meinen Top 5 All-Time. Das ist richtig gut gewesen.
Markus.
Ja, also ich kann mich nur anschließen. Ich habe auch im Vorfeld gesagt, weil auch viele gesagt haben, ja, der Bild und das war alles ein bisschen komisch. Also ich habe, als die das Match zum ersten Mal angeteasert haben, das hat sich ja zwischendurch noch ein, zwei Mal dann verändert in der Konstellation, aber als die vier sozusagen rausgekommen sind, damals bei Dynamite vor ein paar Monaten, habe ich mir gedacht, wenn das der Main Event wird oder das Titelmatch wird, dann bin ich da vollständig zufrieden, weil die vier werden einfach abliefern. Und das haben sie gemacht. Und das ist halt auch das Schöne, was du bei AEW auch immer hast. Also du bekommst natürlich auch als Casual-Fan immer was geboten. Aber wenn du sozusagen wirklich die ganzen Stories und die ganzen Matches verfolgt hast, dann genau solche Sachen wie dann nochmal der Headlock-Takeover, was ja schon mal eine Storyline war in einem Singles-Match zwischen MJF und Darby Allin und dann eben auch diese jeder nimmt den Move von Papa inklusive MJF, der dann den Crossroads zeigt von Cody Rhodes, weil zu Beginn wurde er auch gementort von Cody. Oh, ja. Das haben sie im Kommentar alles ein bisschen erwähnt. Aber wenn du sozusagen diese Geschichte verfolgt hast, so mit wem die denn in der Vergangenheit schon zusammen waren und dann gibt's genau die Finishers von diesen Leuten.
Auch die Sache mit hier Jack Perry, dem der Killerinstinkt fehlt, was wir auch in der Christian Cage-Feder hatten, der ja auch hier mit dem Gürtel nicht zuschlagen konnte zum Beispiel.
Genau, also du bekommst sozusagen wirklich deine Stories geliefert und bekommst obendrauf noch ein richtig, richtig gutes Match, wo die eben alle alles geben, was da drin steckt. Also ich bin auch gespannt, ich gehe auch davon aus, auch wenn man jetzt die diversen Wertungen sich dann ansehen wird auf den diversen Portalen, dass das wahrscheinlich eins der, wenn nicht sogar das, beste Four-Way-Matches. Es gibt ein paar Four-Way-Matches, die sind zumindest im Observer mit 4 3/4 Sternen bewertet. Schauen wir mal, ob sie die berühmte Dave Meltzer 5-Sterne-Marke knacken konnten damit, also völlig ungeachtet dessen, war ein fantastisches Match, hat mich sehr, sehr gut unterhalten. MJF natürlich am Ende sich trotzdem durchgesetzt, aber natürlich auch nach wie vor immer wieder mit unsauberen Mitteln. Aber nichtsdestotrotz hat hier verteidigt, hat natürlich auch entsprechend dann beim Media Scrum den MJF raushängen lassen, wie man ihn kennt. Also sehr, sehr unterhaltsam auch gewesen. Und ja, bin ich vor allem auch gespannt, wie es mit allen Vieren jetzt nach diesem großen Match weitergeht. Also ich glaube, alle vier haben auf jeden Fall auch in den Augen der Fans ein Profil dazu gewonnen. Also die nimmt man jetzt sicher nochmal ernster, aber ich meine, dass die delivern können, das wussten wir vorher auch. Aber ich glaube, das hat niemanden von den Vieren geschadet. Das hat alle vier bestärkt. Und ich bin da sehr gespannt, wie es auch weitergehen wird mit denen im Laufe der nächsten Monate.
Aber ich glaube, das ist es auch. Du hast nicht nur ein fantastisches Match, sondern du hast halt wirklich noch geschafft, dass halt die jungen Wrestler alle gestärkt rausgehen. Also das Standing, kannst mir sagen, was du willst, egal welcher, ob Sammy, Darby oder Jack, ist von allen gestiegen. Die haben sich alle bewiesen.
Ich habe nur wieder da so ein bisschen die Angst, dass dann Darby Allin wieder in die nächste, keine Ahnung, was Fehde geschmissen wird. So, hier machen wir da irgendwas, springen wir da irgendwo runter, fertig. Dass dann Sammy Guevara wieder der dumme Henchman von Chris Jericho wird. Und dass dann viel wieder so egal ist danach.
Das ja, also man muss ja auch mal ein bisschen mit den Erwartungen realistisch sein. Du kannst ja nicht alle in Main Event schmeißen.
Nee, natürlich aber nicht.
Vom Standing her hat es allen geholfen. Und bei jedem Wrestler hast du ja auch diese Momente, dass du halt, du wurdest gepusht oder hast dich bewiesen. Und dann kommt erstmal wieder die Fahrt nach unten und anschließend die Fahrt nach oben. Hier haben sie aber alle Argumente geliefert, dass bei allen irgendwann, egal was passiert, es nach oben geht und dann wird es funktionieren.
Ja, also für Darby Allin muss ich sagen, habe ich jetzt kein Szenario direkt im Kopf. Ich meine, da gehen wir davon aus, dass es irgendwie heuer dieses Sting-Retirement geben wird, dass er da irgendwie mit involviert sein wird. Jack Perry kann ich mir tatsächlich vorstellen, jetzt hat er sozusagen wieder den Killer-Instinkt nicht an den Tag gelegt, dem, was ihm auch vorgehalten wurde. Also ich kann mir irgendwann vorstellen, dass wir in den nächsten Monaten einen Jack Perry Heel-Turn sehen werden, wo er dann wirklich sozusagen die dunkle Seite der Macht sozusagen ein bisschen in sich aufsteigen lässt und die nutzt.
Kann ich da kurz was einwerfen?
Ja, bitte.
Ich finde, du hast hier eigentlich schon eine Paarung oder eine Fehde aufgebaut. Und zwar Darby Allin gegen Jack Perry.
Zum Beispiel, wäre auch eine Variante, ja. Weil die haben natürlich jetzt im Aufbau schon gefädet und da hat es natürlich auch jetzt im Match immer wieder mal genau zwischen den beiden gekriselt. Das stimmt, also auch da wäre das sehr gut. Und bei Sammy Guevara bin ich halt sehr gespannt, was man jetzt tut. Den hat man jetzt wieder ein bisschen versucht, als in dieser Fehde als Babyface zu präsentieren. Jetzt auch nochmal mit diese Cue-Cards sind zurück, er wird jetzt Papa. Also das sind natürlich jetzt auch schöne Geschichten. Ty Milo, gehe ich mal davon aus, werden wir vielleicht noch ein bisschen onscreen sehen, aber die wird jetzt auch eher mal es ruhig angehen lassen als während die Mutter. Und das wird jetzt auch spannend sein. Also wir haben ja den mit der JES zusammen in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr gesehen. Also da hat gerade mal Chris Jericho in diesem einen Video ein bisschen über ihn gesprochen. Und er war jetzt auch in diese aktuellen Storylines von der JES gar nicht involviert. Das heißt, die Frage ist, wird es da einen Split geben? Wird man das irgendwie zumindest in einem Backstage-Segment sagen, so, okay, bin jetzt nicht mehr dabei und Jericho sagt, ist in Ordnung, macht ein eigenes Ding. Oder wird es da vielleicht sogar irgendeine Art von Fehde oder Storyline geben? Also für mich sind das alles spannende Sachen und natürlich auch, wer wird denn der nächste Herausforderer von MJF werden? Adam Cole, haben wir gehört, soll da mit auf der Liste stehen. Der hat sich halt jetzt leider mit diesem Jericho-Match nicht unbedingt den allergrößten Gefallen getan. Aber das wäre natürlich auch ein Programm, damit könnte ich sehr gut leben in nächster Zeit.
Wir müssen ja mal gucken, vielleicht wird man ja auch nochmal in Zukunft irgendwann die MJF CM Punk Sache wieder aufgreifen, ne? Was ich mir auch noch irgendwie wünschen würde.
Das war ja zumindest mal geplant, ganz ursprünglich, dass MJF dann dem Champion CM Punk den Titel abnehmen sollte. Das war ja eigentlich vor Brawl Out und vor dieser Verletzung von Punk, wäre das ja, glaube ich, die Richtung gewesen, in die man gehen wollte. Ja, also wenn man bei Collision ordentliche Ratings haben will, dann kann man da mittelfristig sicher eine Punk-MJF-Fehde aufbauen. Kann er sich dann auch wieder auf die Fahnen schreiben, dass er sozusagen den Samstagabend gerettet hat oder so. Also mache ich mir wenig Sorgen, dass wir mit dem nicht weiterhin gut unterhalten werden.
Ja. So, kommen wir dann damit zum wirklichen Main-Event, weil es auch eben die Show beendet.
Jetzt wird es musikalisch.
Genau. Kommen wir zu Anarchy in the Arena. Und natürlich, da bei den Elite Entrants, schön, alle singen zusammen, Hangman und Kenny singen sich Wayward Son gegenseitig ins Gesicht, die Welt so, wie sie sein sollte. Danach haben wir eine Live-Performance von Wild Thing, dem John Moxley Entrance, und sehen, wie die Welt nicht sein sollte, weil wie scheiße war bitte diese Live-Performance. Also, das war doch katastrophal, oder?
Also, ich bin ehrlich, wir haben gesagt von mir so, huch, zumindest mal ein Live-Auftritt, der nicht ganz in die Hose geht. Also wir fanden es nicht schlecht.
Was?
Da hab ich einfach beim Wrestling schon. Ich habe einfach beim Wrestling schon viel, viel Schlimmeres erlebt. Das war so, ist okay.
Also pass auf, bei mir war es zweigeteilt. Es ist offenbar, also ich kannte die Band jetzt auch nicht, vielleicht habe ich von denen schon was gehört in irgendeiner Spotify-Playlist. Das sind die Violent Idols. Also das ist schon eine Band, die man kennt, offenbar. Und ich habe auch gedacht zuerst, die machen da jetzt irgendwie die gar nicht mal so gute Coverversion, aber ist schon in Ordnung, ist halt ein großer Pay-Per-View, da willst du vielleicht eine Liveband bringen. Und dann ist ja schon mal dieser Brawl losgegangen und da haben wir gedacht, cool, das wird so eine New Jack Gangsters ECW-Geschichte. Die spielen jetzt einfach dieses komplette Match durch. Und es war dann noch sehr lange Zeit so, bis sich der Sänger dann, da waren die Young Bucks dann auf der Stage und er hat sich dann irgendwie, also auch nicht der schlaueste Typ, weil er hat dann gedacht, da stehen jetzt die Young Bucks, denen zeige ich jetzt mal, dass ich hier ein Blackpool Combat Club Shirt trage. Und daraufhin hat er einen Superkick gefressen, einen Double Superkick. Und seine Bandkollegen sind auch ziemliche Schweine, weil die haben einfach nochmal das Lied zumindest fertig gespielt, obwohl der Leadsänger schon außer Gefecht war. Das heißt, von daher hat es mich dann wieder sehr persönlich gestimmt, weil ich das eigentlich cool fand, dass so die ersten 10 Minuten das durchlief und die hatten auch durchaus eine gute Ausdauer. Also die haben das auch wirklich durchgezogen, diese.
Aber darauf können wir uns doch einigen. Also egal wie schlecht die Band war, dass das durchgespielt wurde, vor allen Dingen immer wenn es zu Ende war, und wieder. Das war doch cool, oder?
Das Gespiele fand ich ja auch okay. Ich fand halt nur die Vocals. Also, dass der Typ singt, fand ich halt ganz, ganz schrecklich.
Aber dafür hat er ja auch kassiert.
Ja, auch zu Recht auch.
auch zu Recht. Aber der Anfang, das war doch wirklich dieser Moment, wo du halt gemerkt hast, okay, Anarchie. Und, ja, das ist Anarchie.
Ja. Und übrigens auch da, also, das hatten wir auch schon im letzten Anarchie in the Arena Match, wo die JAS gekämpft hat gegen den Blackpool Combat Club. Da lief ja auch die ganze Zeit das John Moxley Theme durch. Bis dann Jericho irgendwann den Stecker gezogen hat im letzten Jahr, falls ihr euch erinnern könnt.
Stimmt, genau. Und schön fand ich auch, dass Claudio irgendwann rübergewunken hat, von wegen so, spielt weiter. Ja.
ich fand es halt auch beim letzten Mal, als das war, da kam es ja noch vom Band, da fand ich es halt super nervig, weil es so bestialisch laut war und ich mich wirklich nicht konzentrieren konnte. Hier war es dann wirklich im Hintergrund, das fand ich okay, aber wie gesagt, also so, den Gesang von dem Typen,
Ich kann da jetzt übrigens was beitragen. Das alte John Moxley-Theme, Unscripted Violence, das war auch von diesen Violent Idols. Also vielleicht hat man die deswegen da auch fürs neue, ganz alte Moxley-Theme als Coverband geholt.
Das kann natürlich sein.
Also mich hat es auf jeden Fall nicht genervt und ich fand den Start super cool. Einfach die Jungs kommen die Treppe runter, die anderen Jungs gehen die Treppe hoch. Dann gibt's auf die Moppe und allein schon, ey, wenn du schon siehst, dass ein Popcornbecher genommen wird und einen über den Kopf gezogen wird, ja, hasse mich.
Also, das ist ja das, was ich erwarte bei Anarchy in the Arena, ne? Also, da muss ja auch der Name Programm sein. Hier ist es dann auch ein bisschen Anarchy in the Parking Lot oder sowas, hast du ja auch noch hier mitgenommen. Die haben sich überall geprügelt. Das war spaßig. Die haben alles genutzt irgendwo. Ich glaube, es war Nick Jackson. Hat er noch so ein Replika-Belt genommen zum Zuhauen. Ja. Also all die Sachen, genau das möchte ich ja
das
auch. Stimmt,
das habe ich am Anfang gar nicht. Ich habe dann nur gesehen, wie er plötzlich den Titel in der Hand hat und habe kurz überlegt, sag mal, wer von denen hatten da jetzt diesen Titel? Und dann habe ich gesehen, dass er seinem Fan wieder zurückgegeben hat. Dann habe ich erst verstanden, was da eigentlich gerade passiert ist. Und ja, also Justin Roberts, das hat er letztes Jahr auch schon gesagt, er hat sich auch schon ordentlich eingeleitet mit Shit is about to hit the fan. Und ja, das haben wir auch bekommen auf jeden Fall.
Das Schöne ist, ja. Wir hatten vor allen Dingen, wir haben doch alle drauf getippt, Wann bladet Moxley? Wann wird er bluten?
Das war ja wieder auch Bonusfrage,
und,
ne?
Und dass er nicht der Erste war, der geblutet hat, sondern Referee. Ey, wir lag am Boden. Wir haben so lachen müssen, ne?
Also auch hier dieses Mal habe ich mich wieder verschätzt. Also ich habe wieder zu früh. Ich habe irgendwie, glaube ich, 2 bis 4 Minuten gesagt, aber zwischen 4 und 6 Minuten dann.
Das war übrigens auch sehr schön bei der Pressekonferenz. Sie haben nämlich MJF quasi gefragt, na, ob das für ihn jetzt, weil wir das Thema gerade hatten, ob das für ihn jetzt irgendwie ein Problem war, dass er nicht im Main Event und im letzten Match war. Und er hat gesagt, na, warum soll ich denn im Main Event sein wollen und mich im Blut von Jon Moxley herumwälzen? Das interessiert mich ja überhaupt nicht. Und dann hat er was sehr Schönes gesagt. Dann hat er gesagt, Entschuldigung, Wheeler Yuta war in dem Match. Ich will doch nicht im Blut von Wheeler Yuta sein. Und Tony Khan saß dann daneben ganz durch und hat gesagt, Wheeler Yuta war der Einzige, der in dem Match nicht geblutet hat.
Ja. Und der dann gewonnen hat.
Also ich glaube auch übrigens, das war auch mit einer der Gründe, warum das vielleicht das Main Event war, weil danach erstmal den ganzen Bums da hättest aufräumen müssen und sowas, ne?
Also auch ja, mit den Thumbtacks. Und Bums hatten wir genug. Also wir hatten die Thumbtacks natürlich, inklusive, ich glaube, es war Matt Jackson, der da sozusagen mit nacktem Fuß in die,
der fieseste Thumbtacks Spot ever im Wrestling. Ey, wirklich, ich habe noch nie im Wrestling einen schlimmeren Spot als das gesehen. Und vor allen Dingen, als er anschließend den Fuß hochgezogen hat, du hast gesehen, das Ding war ja voll mit Reißzwecken.
Ja, also es gab da schon so zu den Hochzeiten von CCW, Tournament of Death und so, da gab es schon, und auch bei den ganz alten WXW-Shows, da gab es schon sehr viel kranken Scheiß, auch mit Spritzen, Nadeln und weiß der Teufel was. Aber so in der
Fußsohle,
in der großen Mainstream-Wrestling-Welt, also wir haben es natürlich bei AEW in der Vergangenheit auch schon öfter mal gesehen, ähnliche Sachen, aber das wirklich mit den Fußsohlen, dann gab es ja auch die Pokerchips mit Stacheldraht umwickelt, dann gab es ja einen, ich habe keine Ahnung, wie der ins Match gekommen ist, einen Laubbläser, glaube ich, gab es zwischendurch mal im Ring. Also ja, an Foreign Objects ist da nicht gespart worden, auch gab natürlich dann den Spot auch mit den Reißnägeln im Mund von...
Das finde ich auch immer so Matt doll,
oder,
ey.
Oder Nick war.
Oh, das war super.
Dann gab es natürlich
auch so diese Story-Spots mochte ich total. Also als zum Beispiel BCC halt in der Überzahl war und dann Omega und Paige alleine und da waren, dann pushen die sich gegenseitig, komm, machen wir es. Ja, machen wir es, komm, scheiß drauf. Super.
Ja, also man hat halt sehr viel. Das Einzige, was ich halt kritisieren muss, das haben auch andere schon gesagt, das war eigentlich die größte Storyline, die sie jetzt, glaube ich, eigentlich fast seit Beginn der AEW aufgebaut haben, diese große, der Split und die große Reunion von der Elite. Und was wir im Vorfeld jetzt, also nachdem der Hangman da das letzte Mal noch rausgekommen ist und sie dann endlich da waren und das Match angekündigt haben in der letzten Dynamite-Folge, hat man nichts davon gehört. Da gab es genau ein einziges Backstage-Interview mit einem Page und das war's. Das fand ich ein bisschen schade, aber sie haben es hier auf jeden Fall, also sie haben sich hier auf jeden Fall wieder als eine Einheit präsentiert, vor allem auch eben Adam Page und Kenny Omega. Und ja, also ich glaube, wir können gar nicht alles aufzählen, was da wirklich passiert ist
im Match. Was zumindest mir noch ganz gut gefallen hat, war halt dann Kenny Omega als, ich sag mal, Captain Canada.
Er hat das ja auch, war cool vom Moveset her,
ne? Captain America, wo er dann ja wirklich 1:1 kämpft wie Steve Rogers, eben mit dem Müllbeutel, wo er auch so springt und dann zuhaut, also halt wirklich genau wie Cap. Das fand ich wirklich fantastisch, weil man schön
auch mit dem Deckel von der Mülltonne als
Schild. Ganz genau. Der mit der Hand aufgehalten wird, weil es ja nur Mülleimer.
Genau. Das war dann, was natürlich komplett over the top war, wenn man mal ehrlich ist, aber ich nehme es hier und ich nehme es auch nur hier in so einem Match, dieser explosive Superkick von Matt Jackson gegen Jon Moxley, wo du dich auch fragst, warum? Stimmt, ja.
Also, ist egal, aber habt ihr euch auch gefragt, wie die Rampe runterkam und dass das Ding hochging?
Ich habe keine Ahnung, ich habe versucht, so in der Story eine Erklärung dafür zu finden und dachte zuerst, das ist irgendwie ein Kabel oder irgendein elektrisches Gerät, aber es war offenbar wirklich nur der Fuß und es gab keine Erklärung, was da passiert ist, also auch die Announcer waren da sehr überrascht.
Ja, also da war irgendwie so ein Gerät auf jeden Fall im Bein oder sowas, im unten in der Hose, weil das ist dann, glaube ich, auch irgendwann rausgefallen.
Aber gut getimt war es.
Ey, das ist mega. Wirklich
genau in dem Moment hochgegangen, wo ich dachte, boah, das sah richtig...
Also, da rechnet ja auch keiner mit.
Also, nee, ich fand übrigens auch den Swing von Claudio, super. Mit dem Finale einfach voll rein in die Mülltonne.
Ja, also die haben sich da wirklich absolut nichts geschenkt. Fast alle am Bladen natürlich, ne? Außer dann Wheeler Yuta. Und dann natürlich noch der Eingriff von Don Callis, der natürlich auch nicht fehlen darf.
Genau, also Don Callis war ja auch am Ring, der hat ja mit kommentiert. Da haben sie auch gesagt, na, zum Glück ist Kenny Omega gerade beschäftigt und hat das noch nicht wirklich realisiert, dass du da gerade am Ring sitzt. Und genau, also es gab ja dann eigentlich schon fast das Finale, wir haben es ja vorhin gesagt, Omega und Page, da sozusagen, die sich gemeinsam nochmal hochpushen, haben sich dann auch Bryan Danielson rausgesucht, der hat dann das Dead Eye bekommen, hätte dann den One-Winged Angel geben sollen, da hat Wheeler Yuta dann eben den Save gemacht und da ist dann eben Don Callis plötzlich im Ring gestanden. Und hat Wheeler Yuta eben diesen ominösen Schraubendreher gegeben. Das hat dann Adam Page aus dem Match genommen, also er hat sozusagen dann den Schraubenzieher ins Gesicht bekommen. Und ja, dann hatten wir eigentlich Kenny Omega und Don Callis alleine im Ring. Da haben wir schon kurz gedacht, der bekommt jetzt seine wohlverdiente Abreibung. War dann aber doch nicht so.
Ja, weil Es wird einfach immer noch mein Herz gebrochen. Wir haben die Sache mit der Bloodline, mit Jey Uso, Sami Zayn und jetzt ist es uns geliebter Konosuke, unser Konosuke Takeshita, den wir alle mit Hingabe lieben und der turnt jetzt und ist auch auf der Seite des Blackpool Combat Clubs.
Super.
Oder auch nicht, also das weiß man ja noch nicht.
Ja. Die sind ja
oder auf der Seite gestanden, aber es
ist vielleicht nicht so. Auch, das stimmt.
Don Callis hat eben schon den Wheeler Yuta den Schraubenzieher gegeben, aber man weiß halt nicht, hat er das gemacht, weil er jetzt zum Blackpool Combat Club gehört oder hat er es einfach gemacht, weil es gegen den von ihm jetzt verhassten Kenny Omega und somit auch Adam Page geht, also den Adam Page mag er ja sowieso nicht.
Aber er hat ja auch dann die Hand gehoben bekommen von Don Callis und Don Callis hat ja auch auf ihn so ein bisschen eingeredet in den Vorwochen schon mal. Genau. Also wir werden sehen, vielleicht gehört er zum BCC, vielleicht gehört er zu Don Callis oder ist einfach nur grundlegend wütend, kann auch sein. unabhängig davon, also es ist ja der Eingriff von Konosuke, danach holt sich dann eben Wheeler Yuta den Sieg, was ich zum einen auch mag, dass dann eben hier in diesem doch sehr studded Line-Up Wheeler Yuta den Sieg holen darf.
Es war sehr schön, weil du hättest den Kenny Omega einfach pinnen können, der war ausgenockt, aber Wheeler Yuta, der Little Shit, wie ihn der Bryan Danielson auch gerne bezeichnet, muss hier natürlich noch extra den Seatbelt-Cover machen, damit es ja noch ein schöner Wrestling-Pin wird.
Und ich glaube, da ist natürlich auch dann ein weiterer Verkaufspunkt, ein weiterer Selling-Point zu sagen, guck mal hier, der BCC, guck mal, was sie aus dem Yuta gemacht haben, der ist jetzt auch hier oben auf, der holt jetzt gerade hier im Main-Event den Sieg. Konosuke, komm doch mal auch in die witzige Gruppierung. Ich mag das. Ich finde, das ist eine sehr schöne Entwicklung. Egal ob von Wheeler Yuta oder jetzt eben auch von einem Konosuke, dass man da was macht, dass man den Weg weitergeht. Da macht sehr viel Sinn.
Ja, und Don Callis dann natürlich nachher noch Kenny Omega mit dem Gürtel, mit einem Gürtel ausgejoggt, also nicht mit einem Wrestling-Gürtel, sondern mit einem
wirklichen Gürtel.
Mit einem wirklichen Gürtel. Und was wir dann nicht mehr gesehen haben, also die Show ist dann relativ schnell auch off-air gegangen. Und Kenny Omega hat aber offenbar in der Halle dann noch zum Mikro gegriffen und hat was sehr Interessantes gesagt. Er hat nämlich gesagt, naja, er hat da im Wrestling schon noch ein, zwei Freunde, die er anrufen könnte, die Sache vielleicht wieder ein bisschen ausgleichen können. Und ja, da fällt mir natürlich zuerst Kota Ibushi ein, der ja Free Agent ist, der auch gesagt hat, er hätte Bock auf AEW und der natürlich mit Kenny Omega in Japan lange Zeit die Golden Lovers.
Also ich hätte auch, das wollte ich gerade sagen, ich hätte auch nichts gegen die Golden Lovers, beziehungsweise dann wieder gegen die Golden Elite, ne?
Genau, ja. Also kann mir vorstellen, dass vielleicht bei einer der nächsten Dynamite-Episoden, wenn es da wieder knapp wird, Forbidden Door steht ja auch vor der Tür, ich meine, er ist jetzt nicht mehr bei New Japan, aber gibt natürlich die lange New Japan-Geschichte.
Und ein Blood and Guts Match.
Sorry?
Ein Blood and Guts Match.
Ein Blood and Guts Match, genau. Kann mir schon vorstellen, dass vielleicht ein Kota Ibushi rauskommt oder halt sonst irgendein alter Freund von Kenny Omega. Hat er gerade in Japan da einige. Zuletzt ja auch zum Beispiel mit Kazuchika Okada im Team gewesen. Da hat er auch gesagt, mit dem hätte er kein Problem, mal wieder gemeinsam im Team zu stehen. Also letztes Wort auf jeden Fall noch nicht gesprochen hier. Und ja, also diese 8, 9, 10, 12 Leute, wie viele es auch immer werden, die kannst du mir gerne in jeglicher Konstellation wieder auf den Bildschirm zaubern und ich werde sie mir mit Begeisterung ansehen.
Vor allen Dingen, jetzt mal, nicht nur, dass es ein fantastisches Match war, sondern es war halt eine Schlacht, die passend zur Fehde ist und ist halt einfach die mit Abstand größte und beste Fehde, die wir seit langem hatten. Und sie fühlt sich groß an und als Fan ist das eigentlich ein Kompliment für die Fehde und für die Protagonisten, wenn du halt eigentlich Bock auf mehr hast.
Genau.
Und man freut sich jetzt schon, wie es weitergeht.
Genau, und jetzt gerade im Hinblick auf Collision, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben hier wirklich bei Dynamite das große Programm, ist weiterhin bis in den Herbst vielleicht sogar noch die Elite plus Freunde gegen den Blackpool Combat Club plus wer auch immer da noch dazukommt vielleicht. Und auf der anderen Seite haben wir dann irgendwie die große CM Punk Show, wo ja hoffentlich auch irgendwas Spannendes passieren wird. Dann bin ich da schon mal ein bisschen positiv, was so die nächsten Monate angeht.
Wie fandest du eigentlich das Match, Kai?
Ich fand das auch, also wie er gesagt hat, super spaßig, war natürlich komplett over the top. Auch viele Spots, wo ich mir denke, oh, muss das wirklich sein? Gerade die Sache mit dem Fuß und den Thumbtacks und die Thumbtacks im Mund, da schüttelt es mich immer komplett durch. Und ich bin ja auch so nicht der größte Fan von einem Moxley zum Beispiel, aber in so Matches, das ist ja nur Clusterfuck, ne? Also da passt das auch rein. Alle irgendwo, wir prügeln uns. Du hast dann Picture in Picture. Die einen prügeln sich irgendwie auf dem Auto, die anderen prügeln sich Backstage, die anderen prügeln sich im Ring. Überall ist nur Chaos. Also das macht Spaß. Wenn man jetzt nochmal so einen Tacken einmal kurz analytisch rangeht, muss man sagen, manchmal haben sie den Einsatz verpasst, Pins abzubrechen. Das hatte ich irgendwie 2-3 Mal. Also einmal, glaube ich, bei Gula Utah und einmal bei Claudio. Aber gut, meine Güte, ist jetzt auch, glaube ich, in dem ganzen Chaos da auch egal. Ich hatte damit wirklich eine gute Zeit. Also generell hier die beiden Finalmatches der Show haben mich super unterhalten. Beide auf ganz eigene Art und Weise. So ein Anarchy in the Arena brauche ich auch nicht immer. Aber gerade hier eben, wenn es zur Fehde passt, mag ich das. Und hier hat es halt wirklich auch gepasst. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man das Hangman ist wieder bei der Elite nicht so ein bisschen besonderer gemacht hat. Klar, man erzählt es dann natürlich auch immer noch so über den weiteren Umweg dann bei BTE, diese ganzen Storylines. Aber irgendwann ist auch mal mit Rampage und Access und das, also ich hätte es dann gerne mal so ein bisschen komprimiert. Und man hätte mir gerne noch bei Dynamite ein bisschen mehr das emotional verkaufen können. Aber zu dem Match selbst, ich hatte damit eine gute Zeit. Also generell die letzte Stunde von diesem Event war mit Abstand die stärkste, weil es einfach aus diesen zwei grandiosen Matches bestand, hat Bock gemacht. Und ich bin sehr gespannt, was man jetzt aus Takesh da macht, weil ich freue mich einfach, wenn wir den mehr sehen, weil ich finde den mega. Ich finde, das ist irgendwie ein guter Typ.
Ja, der ist super. Ja.
Und damit sind wir durch mit den einzelnen Matches. Jetzt ist natürlich die Frage, und ich bin so froh, dass ich jetzt die Moderation mache, weil sonst bin ich immer das Reh im Scheinwerferlicht. Stattdessen seid ihr beide das dieses Mal, weil ich jetzt nämlich direkt fragen kann, David, was ist eine Bananenwertung?
Gebe ich dieses Mal nicht.
Ja, musst du aber.
Nee, gebe ich dieses Mal nicht, einfach aus dem Grunde, weil mein Problem einfach ist, dass das mit der Crowd einfach richtig, richtig
wehtut. David, das sind die Regeln, du musst eine Bananenwertung geben.
Ja, wenn du es so überschlägst, dann sind es halt so Maincard, hatten wir reines Wrestling, 150 Minuten, 109 Minuten, davon fand ich richtig, richtig gut. Die Battle Royale fand ich fantastisch. Tag Team Match, World Title fand ich absolut okay. Leiter Match fand ich richtig, richtig stark. Das House of Black Match hat mir richtig gut gefallen. Das Four-Way war absolute Sahne. Anarchy war fantastisch. Mit einer richtig guten Crowd wäre so ein Kandidat, der so Richtung 7 gehen könnte, aber ich muss allein schon für die Crowd einen kompletten Punkt abziehen, weil es einfach dadurch fühlt sich der Pay-Per-View halt ganz anders an und auch weniger groß und funktioniert weniger so gut. Deswegen sag ich glatte 6.
Markus?
Ja, der David hat es mir da ziemlich genau vorweggenommen. Also ich wäre auch auf die 7 gegangen. Die Crowd und ein paar ja, zum Beispiel auch das Jericho Cole, was mich so ein bisschen nicht so abgeholt hat, wie ich es mir erhofft habe, würde ich auch diesen einen Punkt abziehen, also ich bin auch bei der 6 von 8.
Ja. Also ich habe eigentlich recht ähnlich wie ihr, also gerade die Battle Royale hat mir sehr viel Spaß gemacht. Cole gegen Jericho fand ich wirklich echt mau. FTA gegen Jeff Jarrett war ich auch so, das Leather-Match bin ich komplett bei David, super viel Spaß. Frauenteile-Match, sind wir mal ehrlich, war halt mehr Segment als Match natürlich, ne? Aus den genannten Umständen. House of Black in dem Open House Rules Match. Sehr, sehr spaßig. Also mag ich. Ich sehe die ja sowieso gerne im Ring. ne, nicht am Mikrofon, aber im Ring zumindest. Man könnte hier natürlich auch sagen, hätte man es auf der Karte haben müssen, kann man darüber diskutieren. Dann eben Jade Cargill, das Ding, das war für mich wirklich wieder so ein Downer. Und die letzten beiden Dinger fand ich sehr, 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 sehr gut. Deswegen, es ist sehr hart. Ich hätte keine 7, ich hätte eine 6,5 gegeben für das ganze Ding hier, weil dann eben, wie gesagt, mit Adam Cole, Jericho, ich fand es auch, glaube ich, nochmal schlechter als ihr. Ich fand auch FTA gegen Liesl und Jared auch so ein bisschen mehr meh als ihr. Deswegen wäre ich bei einer 6,5 gewesen. Wird jetzt aber auch dann einen Punkt abziehen aufgrund von der Crowd. Ist natürlich dann hartes Rating und ich finde auch, dass die Show an sich keine 5,5 von 8 ist, die ist halt besser, ne, muss man ganz klar sagen. Deswegen würden wir auch alle eigentlich höher geben. Aber ich glaube, man merkt, dass wir so ein bisschen enttäuscht von der Crowd hier sind.
Und ein bisschen.
Ja, und ich würde auf jeden Fall auch so weit gehen, dass ich jetzt hier die Vermutung äußere, dass das VR-Match 5 Sterne bekommt. Es ist für mich nicht das beste VR-Match. Ich habe immer noch auf ewig Cena, HBK, Edge und ich glaube, es ist Randy Orton in meinem Herzen mit diesem grandiosen Switching Music Finish. Aber das Ding hier, das war wirklich super, super, super stark. Also allein die letzte Stunde, finde ich, die muss man sich anschauen. Und damit können wir hier auch aus dem Ding rausgehen. Das Tippspiel wird auch noch von mir ausgewertet. Ich werde die ganzen Sachen eintragen. Dann können wir gucken, wo wir gelandet sind. Das hatte ich jetzt noch nicht geschafft vor dem Event, sonst könnten wir jetzt angeben und uns gegenseitig aufziehen, so wie ich es mal mit Olf mache, wer besser ist und wer schlechter ist.
Ich nicht, weil ich habe nicht mitgetippt.
Das ist schon allein die erste Frechheit, da nicht mitzutippen.
Ich habe, glaube ich, alle Ergebnisse richtig gehabt.
Ja.
Also zum Sieger.
Ja. Das ist was ich noch liefern könnte, wenn es noch gewünscht ist, ich hätte noch ein paar Notizen zum Scrum gemacht. Also es waren jetzt nicht
die
großen News, aber ein paar Dinge gab's. Also wir hatten dazu Gast MJF, Chris Statlander, Orange Cassidy, Tony Storm und Bryan Danielson und dann natürlich noch Tony Khan selbst, der ein paar Fragen beantwortet hat. Also MJF hat nicht wirklich was, der war halt sehr, sehr unterhaltsam, aber der hat jetzt nicht wahnsinnig was erzählt, was berichtenswert wäre. Er hat halt nur gemeint, dass er wieder mal den Triple H und Nick Khan genamedroppt. Und hat aber gesagt, also wenn er meint, so er ist vom Wrestling gelangweilt, dann meint er eigentlich die komplette Wrestling-Branche. Und wenn er quasi sagt, so naja, er nimmt seinen Ball und geht nach Hause, dann könnte das auch heißen, dass er sozusagen seine Wrestling-Karriere an den Nagel hängt, wenn es ihm reicht. Und er ist eben der Meinung, er hat ohnehin schon eine Hall of Fame-würdige Karriere hingelegt. Also wie gesagt, das war auf jeden Fall sehr, sehr viel Unterhaltungswert. Chris Deadline hat sehr viel gesprochen eben über ihre Verletzung und auch über die das Comeback und die Reha-Zeit, die war da sehr gut, sehr sympathisch, hat auch wirklich gesagt, also die war wirklich fertig auch und hat stundenlang geweint nach der Diagnose, weil sie auch schon so eine ähnliche Verletzung am anderen Knie hatte, also die wusste auch, was das bedeutet. Ist aber da sehr, sehr positiv rübergekommen, also sage ich auch, da bin ich sehr gespannt, wie es da auch Storyline-mäßig weitergeht. Orange Cassidy, was interessant war, da hat man ihn gefragt in Richtung Forbidden Door, wer da sein Gegner sein könnte. Da hat er den aktuellen New Japan Television Champion Zack Sabre Jr. Genannt. Also wenn es irgendwie nicht mit Bryan Danielson klappt, dann vielleicht das ein Match. Tony Storm war komplett in Character. Das war ein bisschen mühsam, was ich so mitbekommen habe. Die ist aber gefragt worden von Dave Meltzer, was sie denn von Mercedes Moné hält und ob das jemand ist, gegen den sie gerne in den Ring steigen will oder mit der sie auch vielleicht ein Tag Team bilden möchte. Und hat sie gesagt, sie würde einfach auch den anderen Knöchel brechen und ist halt nicht sicher, ob die Outcast-Material ist. Bryan Danielson war, ja, wie immer großartig, der ist angesprochen worden. Bryan Dixon ist dieses Wochenende verstorben, das war der am längsten noch aktive Wrestling-Promoter in England, der auch sehr viele so kleine Shows in England veranstaltet hat. Da war Bryan Danielson 2003, 2004 auch sehr, sehr lange zu sehen. Da hat er halt sehr viel über seine Zeit in Großbritannien auch gesprochen. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er ist da sehr dankbar, dass AEW auch den Wheeler Utah eben in so eine Position gebracht hat, wo er jetzt ist und dass man sowas halt bei anderen Ligen eher nicht sehen würde. Hat auch erzählt, dass er noch bevor er bei AEW war, teilweise immer so 1,5-2 Stunden mit Tony Khan telefoniert hat und sie das übers Wrestling philosophiert haben. Er ist jetzt so ein bisschen ins Booking offenbar involviert. Also da hat es auch schon geheißen, dass er da bei Collision mehr mitbooken wird. Das fand ich auch sehr interessant. Er ist ein bisschen angesprochen worden auf Nigel McGuinness, ob vielleicht das ein Gegner für All-In in England sein könnte. Da war auch so ein bisschen in Character und hat gesagt, na, Nigel McGuinness soll lieber mal die Fresse halten, weil der mit ihm jetzt nicht mehr mithalten kann. Hat aber noch ein bisschen ernster gesagt, also das kann man halt alles so nicht sagen, wenn die sind ja, die haben eigentlich gleichzeitig gestartet und McGuinness musste dann seine Karriere beenden wegen einer Verletzung. Und er hat gemeint, wenn sich ein paar Dinge ein bisschen geändert hätten, dann könnte es auch sein, dass der Nigel jetzt in der Position wäre, wo er ist und er keine Karriere mehr hätte. Und dann hat man natürlich auch gefragt, ob Konosuke Takeshi da jetzt im Blackpool Combat Club ist. Da hat er gesagt, na, das weiß er nicht. Er hat da keine Ahnung gehabt, dass der Takeshi da überhaupt auftauchen wird an diesem Abend. Also da können wir storyline-mäßig noch gespannt sein. Und ja, bei Tony Khan, der hat sich immer noch nicht zu All Out geäußert. Da hat er gesagt, na, das ist eine sehr interessante Frage. Da kann er noch nichts sagen dazu, weil ja All Out erst eine Woche nach All In in England stattfinden soll. Was er allerdings gesagt hat, er hat noch nicht gesagt, wie und wo und wann, aber er hat nur gesagt, es wird für alle möglich sein, All In live zu gucken, also was auch immer das heißt, ob das jetzt Pay-Per-View ist, ob das gratis irgendwo ist, da hat er teilweise nur gesagt, er möchte auch sozusagen seinen Partner nicht vorgreifen, das heißt, vielleicht läuft das wirklich irgendwie auf dem Max-Streaming-Dienst, zumindest in den USA. Ja, ein bisschen zu den Ratings hat er sich geäußert, zu CM Punk wollte er natürlich nichts sagen. Und was noch ganz interessant, er hat gesagt, zum Own Hard Cup, da haben wir übrigens auch die Ankündigung bekommen, da war auch Martha Hart ja in der Pre-Show zu sehen. Da hat er gesagt, er hat mit New Japan schon gesprochen, er hätte gerne Jushin Thunder Liger beim Finale mit dabei, weil Own Hard halt auch bei New Japan war und Jushin Liger war halt eigentlich ein Weggefährte von Own Hard und er geht davon aus, dass es irgendwie funktionieren könnte und das, was glaube ich auch die meisten, also zu All Access hat er sich noch geäußert, hat er gesagt, er weiß ja noch nicht, ob es eine zweite Staffel gab, aber das Feedback war gut. Und was so die meisten Headlines bisher generiert hat, was ich gelesen habe, war, dass er gemeint hat, er hat sich in der Vergangenheit ein paar Mal mit Bill Goldberg unterhalten, wobei er gesagt hat, das ist nichts Unübliches, also die haben gemeinsame Bekannte und ist natürlich auch sehr viel im Football unterwegs. Und er hat ihm gemeint, also das, was da gesprochen wird, das bleibt mal zwischen den beiden. Also da können wir jetzt natürlich alles und nichts hineininterpretieren.
Durch schönes Anteasen, ne?
Genau. Schauen wir mal, ob es einen Bill Goldberg irgendwann auch bei AEW geben würde. Das waren so die Hauptpunkte noch vom Scrum. Also nichts Weltbewegendes dabei, aber ich glaube, durchaus unterhaltsam kann man
sagen. Also könnte man jetzt, je nachdem, was man für ein Medium ist, schreiben, Bill Goldberg bei AEW unter Dach und Fach.
Genau. Ja. Bill Goldberg für All In angekündigt oder so.
Bestätigt. Ja. Sehr schön.
Nein, also wir sind ein seriöses Medium, wir geben es so wieder, wie es gesagt wurde. Also die haben sich unterhalten, worüber wissen wir nicht. Und alles andere werden wir sehen, wenn Tony Khan mal wieder ein großes Announcement
für uns. Genau, wenn wieder ein Major Announcement announced wird.
Jede Woche.
Genau, jede Woche. Jedes Announcement ist immer Major. Sehr schön. Aber dann haben wir das doch auch. Dann, wie gesagt, schreibt gerne eure Bewertung mal in die Kommentare, wie das bei euch aussieht, wie euch die Show gefallen hat, egal ob hier bei YouTube oder gerne auch auf dem Discord. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.